wenn Frodo den Ring hätte vor Sauron verstecken wollen, hätte er in den Confluence gepackt.
Auto Weird FM.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Auto Weird FM Folge 81. Mein Name ist Holger Große-Blankemann und neben mir knuspert noch schnell einen weg, der Benedikt Ritter. Hallo.
Hallo Holger. Schön mal wieder in Düsseldorf zu sein. Ich muss sagen, ich sitze hier und ich fühle mich so ein bisschen wie in so einer Johannes B. Kerner Folge. Irgendwie sitzt du, hast auf der einen Seite dein MacBook aufgeklappt und guckst da drauf, auf der anderen Seite liegt dein iPad mit deinen Notizen, ja. Wo du mich gleich richtig in die Mangel nehmen wirst.
Auf jeden Fall.
Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt heute kommt.
Ist das so?
Ja, ein bisschen schon.
Ich bin perfekt vorbereitet, wie immer.
Das ist ja, da zeichnen sich unsere Folgen ja eigentlich durchaus, dass ich immer mit irgendwelchen fixen Ideen um die Ecke komme,
das
du dann dich 3 Monate lang vorbereitest und ich dann sage, ach so, ja, das war ja nur so eine Idee.
Das stimmt. Wo habe ich denn jetzt hier mein Amphetamin?
Weiß ich nicht.
Das ist nicht da. Na gut. Dann.
Ja, aber sonst alles cool bei dir?
Nee, sonst alles super. Alles super. Nee, Amphetamin ist nicht da. Mhm. Sonst alles super.
Also, du hörst dich jetzt so ein bisschen untereuphorisiert an, ehrlich gesagt, für das, was hier heute in Friedrichstadt passiert ist, muss ich gestehen.
Ach so, okay. Das wollen wir das schon heute thematisieren?
Können ja einen kleinen Ausblick geben.
Ich begab mich in den Kiosk meines Vertrauens. Mhm. Da lag ein Paket für mich rum. Mhm. Und da war vielleicht der ein oder andere Hörer wird sich vielleicht daran erinnern, dass ich prophezeit habe, dass ich irgendwann, wenn ich mal groß bin, in ferner Zukunft würde so ein Paket bei mir eintrudeln. Die ferne Zukunft ist heute. Und ich bin stolzer Besitzer einer Nishiro, einer Kaffeemühle.
Das ist sehr geil. Das ist nicht einfach nur eine Kaffeemühle. Du hast gerade zu mir gesagt, das ist einfach ein Lebensgefühl.
Es ist ein Lebensgefühl, ja. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, ich muss das Ding noch eindeilen, aber schon sehr
geil. Aber das liegt nicht an der Mühle, das liegt an dir. Ganz klar, oder?
Ja klar, die Mühle ist perfekt. Die Mühle ist echt perfekt. Also wer es noch nicht kennt, ist natürlich eine Single-Dose Espresso-Mühle,
ja.
Die aber auch alles andere kann.
Ja.
Die auch Coarse-Grinds auch unterstützt.
Richtig. Und sie haben mit dem Batch, was du jetzt hast, sogar den einzigen Kritikpunkt, den es daran gab, haben sie sogar gefixt. Es gab nämlich den Kritikpunkt, dass am Ende es ein bisschen Popcorning gibt.
Also ja, es gibt natürlich kein Popcorning mehr.
Weil es jetzt eine Abdeckung gibt, die dafür sorgt, dass die Bohnen, die im Mahlwerk sind, nicht wieder rausspringen.
Also das ist richtig. Und was er auch nicht mehr hat, also was die ja löst, ist ja Channeling, weil du hast ja kein, wie nennt sich das, Bouldering mehr dadurch. Weil die ja so gut malt.
Ja.
Gleich für mich. Nee, ist sehr geil. Das war so eine Indiegogo-Kampagne, die auch direkt irgendwie Angst gemacht haben. Nee, Indiegogo ist not shopping. Mhm. Und da kann alles passieren. Das muss auch gar nicht ankommen.
Ja.
Aber irgendwie eine Stunde später, nee, your item has been shipped und alles ist gut. Und aber gut, für diese 20 Pfund Versand, da kann man noch einiges erwarten.
Ja.
Ja. Nee, sehr geil. Ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr gehypt.
Ja.
Die ist überraschenderweise auch viel kleiner wie meine alte Mühle.
Ja, ich war auch überrascht. Die ist auch kleiner. Ich habe sie ja jetzt in mehreren Videos schon gesehen bei YouTube. Ich hatte sie etwas größer eingeschätzt, aber
ja.
Die wird auch gut in meine Küche passen, glaube ich.
Das ist richtig. Hast du den schon bestellt jetzt? Oder wie viel, also du haderst ja noch zwischen der Kommandantin, dieser Handmühle und der Dingsbums hier und der Nische.
Ja, ich muss sagen.
Die Variante, die ich vorschlagen würde.
Einfach beide.
Einfach beide.
Aber dann auch bitte eine Akaya-Waage dazu, oder?
Das stand außer Frage. Die wird ja auf jeden Fall, weil irgendwie das ist doch die beste.
Ja. Ich glaube, das war jetzt mal ein kleiner Vorgeschmack auf ein kleines Nebenprojekt, was wir demnächst mal vorhaben hier im Podcast-Universum.
Mhm.
Wenn euch Gespräche wie das gerade gefallen, dann bleibt mal dran.
Es
könnte sein, dass da was kommt.
Das kann sein, ja. Ja. Wir sind im Hausmitteilungsblock, glaube ich, mittendrin, wohl.
Ja.
Dann letzten, wann war es? Mittwoch hatte ich einen kleinen Vortrag.
Ach ja, stimmt.
Genau.
Stimmt.
Ich hatte ich will Leute mit meinem Cucumber.js Zeug nicht nerven, sondern wir haben schon viel zu oft über Cucumber.js gesprochen. Aber das war bei den Webworkern hier in Düsseldorf.
Ja.
Ein sehr geiles Meetup. Es war sehr geil. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war ganz gut. Ich war einigermaßen zufrieden mit mir.
ja.
Ich hab vor allem zum ersten Mal Live-Coding gemacht. Hm. Das habe ich. Ich hatte sehr viel Schiss davor. Aber gut, es war jetzt so ein Live-Coding-Light. Ich musste nur Sachen einkommentieren. Und das klappte trotzdem ganz gut.
Ich fand's auch gut.
Und das Ding war nur, ich hatte mir für das Live-Coding, hatte ich mir so einen Branch gemacht, hatte nur vergessen, auf diesem Branch die Folie draufzupacken.
Okay.
Und
hast du, weil du so einen Repo hast mit den Codebeispielen und Code zusammen.
Das ist nicht so die schlauste Idee, stelle ich fest. Aber jetzt, man lernt. Aber jetzt habe ich sie da drauf wieder und alles ist gut. Nee, das lief gut. Es gab gute Fragen. Irgendwie Technik hat alles wunderbar funktioniert. Gab lecker. Es gab Bierchen da.
Die haben wirklich bei dieser Location hatten sie eine sehr schöne Auswahl, muss ich sagen.
Ja.
Ich mich auch ein bisschen durchgezogen.
Ja, Zipgate ist ganz. Haben einen schönen Kühlschrank.
Ja, auf jeden Fall.
Kühlschrank. Das können sich andere Firmen im IT-Sektor können sich an der Größe des Kühlschranks nochmal ein Beispiel nehmen. Immerhin gibt es bei anderen Kühlschränken gibt es Feldins. Was auch nicht. Was da zum Beispiel nicht gab.
Ja, aber ich sag mal, so ein Tanzäpfle ist.
Ja, ein ganz okay Ersatz, ich stehe nicht so auf Tanzäpfle, muss ich sagen. Ich finde das overhyped, muss ich sagen.
Ich fand, das war das beste Bier, was ich an dem Abend getrunken habe.
Nee, das Bierchen war auf jeden Fall das Beste.
Nee, das war nicht meins. Egal. Es war ein schöner Abend, muss ich sagen. Ich habe Spaß gehabt. Und ich gucke mir den Vortrag auch gerne noch ein drittes Mal an.
Ich werde den Vortrag, das ist auch wieder viel zu spät, diese Woche, weil das habe ich schon erzählt, diese Woche fahre ich nach Nürnberg und werde den da bei der Softwareskammer halten.
Ja.
Bei der legendären Softwareskammer Nürnberg, wo halt die ganzen Testmenschen, da wurde Mutation-Testing, wurde quasi erfunden.
Ja.
Da wurde, weiß ich nicht, was alles noch, da wurde einiges erfunden. Einiges wurde erfunden.
Ja.
Und da werde ich sein und werde da ein bisschen was auch halt über das Thema erzählen und bin mal ganz gespannt, was da so abgeht.
Ja, das ist schon irgendwie ganz cool an dieser ganzen Softwareskammerbewegung, dass es dann da so halt diese Hubs gibt in den Städten und dass man dann auch so ein bisschen so Köpfe mit den jeweiligen Meetups verknüpft und dann haben die irgendwie alle so ihre eigenen Themen, an denen die irgendwie arbeiten und so. Das ist echt schon eine ziemlich coole Sache. Also, wenn ihr noch nicht bei einer Softwareskammer wart, dann die Empfehlung, da einfach mal hinzugehen.
Ja, es gibt, also das ist ja schon ziemlich groß geworden jetzt, also die gesamte Bewegung. Es gibt ja in jeder größeren Stadt, glaube ich, jetzt eine Softwareskammer.
Ja.
Also von daher auf jeden Fall hingehen.
Ja.
Das lohnt sich immer.
Und wenn es da bei euch noch keine gibt, einfach eine eigene gründen.
Einfach eine eigene gründen. Ja,
jeder kann mitmachen.
Ja, das ist, das stimmt.
Ja.
Wie sieht es bei dir aus?
Hast du
schon eine eigene Softwareskammer gegründet? Softwareskammer Holzheim?
Nee, bis jetzt noch nicht. Ich habe noch keine eigene Softwareskammer gegründet. Ich habe auch jetzt keine neuen Termine, die ich verkünden kann. Ich habe aber noch ein anderes Hausmitteilungsthema.
Hast du gerade bestellt?
Nee, das nicht. Ich wollte mich bedanken für das viele nette Feedback, was wir in letzter Zeit erhalten haben.
Oh ja.
Also es erreicht uns in der Regel auf Twitter, wo wir uns immer sehr freuen, wenn jemand einfach nur schreibt, der fand die Folge toll oder wir hatten ja auch letztens eine Anregung für ein neues Thema, fand ich auch gut.
Ja.
Es erreicht uns seltener über den Blog, was ich nicht so genau weiß, woran das liegt. Vielleicht, weil dann der Hassle irgendwie zu groß ist, sich da nochmal irgendwie extra anzumelden oder so.
Keine Ahnung.
Und es gab auch neue Bewertungen auf iTunes.
Ja, die waren auch sehr schön.
Darüber freuen wir uns sehr, wenn ihr da ein paar Sternchen hinterlasst. Weil wir haben das schon seit langem nicht mehr gesagt, ich sage es heute trotzdem nochmal, wenn Podcasts bei iTunes gut bewertet sind, dann steigen die in den Charts und so können andere Leute neue Podcasts entdecken. Deshalb, wenn ihr kurz Zeit habt, dann geht doch mal kurz in die Podcast-App und lasst uns ein paar Sterne da, wenn euch das gefällt, was wir hier machen.
Was ich auch dazu sagen muss, irgendwie Spotify funktioniert jetzt auch irgendwie besser.
Mhm.
Also so, es gibt ja diese Statistiken und da haben wir auch schon. Also ein bisschen was läuft über Spotify auch. Das finde ich überraschend. Da kann ich dir gleich später mal die Statistik mal zeigen. Da kriegt man auch irgendwie ganz interessante Demografien zum Beispiel. Ja. Und man sieht auch quasi, welche Stellen in den Folgen beliebt waren und welche, wo es Dropouts gibt, wo Leute rübergeskippt sind. Und
okay.
Das finde ich ganz witzig.
Da fände ich noch interessant zu wissen, ob Spotify quasi in ihrem Player einfach auf unseren Feed weiterleitet und jedes Abspielen quasi bei uns auch in unserem Backend als Download ankommt oder ob die das quasi einmal sich ziehen und dann.
Ich würde erwarten, dass die das einmal ziehen und sich das.
Ist wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich geschickter von ihrer Seite aus, ne?
Aber weiß ich nicht. Da müsste ich unsere Kontakte Richtung Spotify machen.
Lass uns sagen, es ist so, dass sie das nur einmal runterladen und wir müssten eigentlich die Hörerzahlen zusammenrechnen.
Ja, klar.
Das ist natürlich.
Also, ja, natürlich, natürlich.
Ja, das wollte ich eigentlich nur kurz gesagt haben. Mhm.
Du kannst nichts verkünden? Nee. Dann verkünde das nicht. Ein bisschen Chips noch?
Nee, danke. Das knuspert sonst zu sehr auf
der Aufnahme. Warst du zufrieden heute mit der Chipsauswahl?
Das war eine ausgezeichnete Chipsauswahl, muss ich sagen. Ja. Also ich glaube, dass ich da hier diese Lay's Bungles, spielt sich da gerade so ein bisschen in unsere Chipsliebhaberherzen, ne?
Ja, ich hab mich nicht getraut, was anderes zu holen. Ich wollte ja mal wieder Currywurst-Chips holen.
Das geht gar nicht.
Aber dieses Gespräch bezieht sich natürlich auf die After-Credit-Scene der letzten Folge. Mhm. Falls ihr die nicht gehört habt, husch, husch, zurück und After-Credit-Scene. Mich hat ja irgendwer da mal drauf angesprochen, irgendwie, sag mal, nach dem Abspann, da quasselt er immer noch weiter, was ist denn da los? Was, wie quasseln die da mal? Was? Was? Das war ganz witzig.
Ja.
Das ist Erlebnis.
Ich mache das nur, wenn du was qualitativ Hochwertiges oder Witziges in der Voraufnahme sagst, dann knall ich das einfach hinter die Folge.
Also nie. Na gut. Wir sind schnell dabei heute.
Mhm. Wir wird heute eine kurze Folge. Wir haben auch einfach ein Thema, da kann man eigentlich gar nicht so viel zu sagen.
Ich denke auch. Hast du Durst?
Ich würde ein Schlückchen trinken wollen.
Ja. Ich habe was zu Weihnachten gekriegt.
Ach. Ja. Das ist ja fein.
Und zwar, das sind jetzt 3 von 6 Bieren, die ich für uns ausgewählt habe.
Dieses Christkind kann aber auch mal bei mir zu Weihnachten vorbeikommen.
und zwar ist das eine Auswahl der holländischen Brauerei Brauersnös, die in der ehemaligen Grolsch-Brauerei in Grolschhausen sitzen. Mhm. Irgendwie niederlande Höhe, Enschede, Holl, Münsterland.
Aber Grolsch gibt's noch, oder?
Ja, aber die sind halt umgezogen.
Ach so.
Weil die sind ja etwas größer jetzt als weiß ich nicht.
Aber 10 Kisten in der Woche.
Und ich habe rausgesucht, erstmal das Frohlicke Franz, ein Pale Ale.
Sehr geil.
Ich habe rausgesucht, das Twee Düster, ein Dübbel. Und Willemken, ein hier, vier Granen Blond und vier Grain, Weizen.
Korn,
ja. Ich war gerade bei der legendären Bad Religion-Platte Against the Grain, die du höchstwahrscheinlich kennst.
Ich kenne Bad Religion, aber diese Platte nicht.
Ich würde folgende Reihenfolge vorschlagen.
Genau, also mit dem 4 Granen Blond anfangen, ne?
Ja.
Ja, das hätte ich mir jetzt auch, genau diese Reihenfolge hätte ich auch vorgeschlagen. Ja,
dann lass es mal aus der Flasche.
Oft an die Mikrofone in letzter Zeit. Naja, das ist mir schon beim Produzieren letztes Mal aufgefallen. Müssen wir ein bisschen aufpassen mal. Ach so, guck mal hier. Ich habe hier so ein...
Ich habe auch keinen Öffner mitgebracht. Das finde ich...
Ja, guck mal. Aber ich kann hier improvisieren, denn ich habe hier gerade einen Öffner gefunden, den du noch nicht ausgepackt hast.
Sehr gut.
So, dann machen wir es mal auf. Aua, scheiße.
Oh, das klappt ja fantastisch.
Ja, der ist ein bisschen... Nicht gerade der beste Öffner, aber...
Ach so, na gut.
Es reicht. Das Bier kommt in einer braunen Flasche daher, die mit Papier eingewickelt ist.
Oh, und es gibt Tasting Notes, sehe ich gerade.
Es gibt Tasting Notes. Die Flasche einfach in Papier einwickeln, kenne ich zum Beispiel von dieser Nordsee-Küstenbrauerei. Wie heißen die nochmal? Weißt du, was ich meine?
Ja, was? Rügen, irgendwie sowas? Ja,
irgendwas, ne? Die haben auch immer so Vollkornbiere irgendwie.
So, ja.
Muss gestehen, die finde ich jetzt nicht ganz so geil, ehrlich gesagt.
Die haben gute und schlechte. Aber. Ja. Da ich ja eher so auf den fruchtigen Scheiß stehe, aber da irgendwie...
Du bist mehr so ein Fruchtiger, ne?
Ja, aber an der Nordsee ist man halt nicht so fruchtig, da ist man eher salzig.
Die machen eher so die salzigen Biere.
Ja, guck mal, das sieht aber ganz gut aus.
Sieht auch gut aus, ja.
So, das 4 Granen Blond.
Riecht
schon nach so einem Weizen und das riecht belgisch.
Ja, es riecht belgisch, es... Wünscht sich eine Schaumkrone zu haben.
Meins hat
sie aber leider nicht.
Ja, geht ein bisschen. Aber Farbe ist wie so ein Weizen halt.
Also meine Schaumkrone ist schon direkt weg.
Ja.
Das ist eigentlich auch interessant, dass Weizenbier immer eine sehr starke Schaumkrone bildet. Ne? Mhm. Und bei dem ist das jetzt so komplett sofort weg.
Man weiß nicht, vielleicht ist es auch dann noch das Blond. Ja, Prüsserchen erstmal. Mhm.
Ui. Das aber im ersten Moment dachte ich, ich mag ja diesen das ist Belgische nicht so gern irgendwie.
Mittlerweile mache ich es lieber.
Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das so, Ist nicht so meins, aber und das riecht auch im ersten Moment so. Aber wenn man es trinkt, dann kommt da sehr starke Frucht direkt am Anfang, finde ich.
Ja.
Also das kann ich mich mit anfreunden.
Ja, aber Weizen ist auch da.
Die Frucht ist so ein bisschen, geht so ein bisschen Richtung Pfirsich vielleicht.
Ja, doch ein bisschen. Dosenfrucht vielleicht.
Ich habe das nicht gelesen. Ich bin total stolz auf mich gerade, dass ich da rausgeschmeckt habe.
Ja, wahrscheinlich jetzt Schokonoten.
Ach, das ist ja alles auf Holländisch. Da weiß ich ja nicht, was da. Also hier steht Karamell nix, bitter nix, zöd nix, krüdig ist zwei Punkte.
Kräuterig irgendwie sowas?
Kräuterig finde ich nicht. Fruitig ist vier von fünf Punkten. Und zur ist wahrscheinlich sauer. Ja, also es ist hauptsächlich fruchtig und ein bisschen kräuterig.
Ja, vielleicht. Vielleicht.
Schön, den Text darfst du gerne vorlesen.
Oh nein, oh nein, oh nein.
Schönes Bierchen, finde ich gut.
Schmeckt, ja. Schmeckt. Ja, das vielen Dank für dieses Weihnachtsgeschenk, sage ich einfach mal hier.
Ja, unbekannterweise.
Unbekannterweise. Ja, meine Freundin hat mir das spendiert.
Ach so, okay. Ja. Dann doch nicht unbekannterweise.
Kennst du vielleicht?
Hast ich kenne sie, ja. Habe ich die schon mal gesehen. Ja. Ja, nice.
Ja, nice.
Wir haben uns heute wieder einen richtigen Klopper vorgenommen, ne?
Wir haben uns einen Klopper vorgenommen.
Ach so, aber wir haben ja vorher noch, ja, okay, sorry.
Wir haben uns einen Klopper vorgenommen.
Ich bin dir hier in deinen Folgenplan jetzt gerade reingefahren.
Ne? Du bist also mir in meinen Folgenplan rein.
Ich halte jetzt einfach den Mund und lass dich einfach machen.
Ich habe meinen detaillierten Folgenplan. Ich muss kurz auf mein iPad gucken und gucken, was da, Sieg oder Spielabbruch, Schalke gegen Bayern, ab jetzt im Live-Ticker. Spielt jetzt Schalke gegen Bayern.
Echt jetzt?
Ja, oder muss ich mal kurz reingucken. Die Folge interessiert mich gerade nicht. Da muss ich mal gucken, was da los ist. Was da los ist. Ich mache parallel mal hier einen heißen Kommentar der Woche auf. Es geht um einen Artikel, da geht es um lesbaren Code. Und der Kollege Golo Roden, der hat, das ist ja so ein bekannterer Mensch in der Softwareentwicklungsszene, hat da was über lesbaren Code geschrieben und hat so fünf Regeln aufgestellt.
Ah ja.
Nicht aufgestellt, oder fünf Regeln, die aus seiner Warte irgendwie Sinn machen. Mhm. Also was hat er denn hier? Fünf Regeln. Code sollte einheitlicher Formatierung folgen. Ja. Variablen und Funktionsnamen sollten fachlich und nicht technisch gewählt werden. Okay. Code innerhalb einer Funktion sollte sich ungefähr auf demselben Detailgrad bewegen. Okay. Technisch spricht prinzipiell nicht dagegen, auch fortgeschrittene Sprachkonstrukte zu verwenden, aber dann irgendwie geht darauf hinaus, irgendwie
Use with caution.
Ja, kurzer Code ist nicht unbedingt immer der schlaue, der am besten lesbare.
Wie? Nicht irgendwie hier mit Scala implicit
Conversion? Das schon. Also das sagt er explizit, implicit musst du machen.
Hire keine Types und so.
Hire keine Type, klar musst du machen und hier Idris musst du auch machen, ja. Sagt er. Sonst nicht. Kommentare sollten nicht das Was dokumentieren, sondern das Warum. Schreibt da irgendwie diese Regeln in keinen Anspruch auf Vollständigkeit und haben sich im Alltag bewährt und bla bla. Also es klingt für mich jetzt relativ widerspruchsarm, was er da schreibt. Also würde ich jetzt sagen, ja.
Kann man so unterschreiben.
Aber nicht so. Amigo Jack. Amigo Jack sagt dazu.
Amigo Jack.
Jack sagt.
Er leitet einfach mal seinen Beitrag, seinen Kommentar ein mit: Ich widerspreche allen fünf Regeln.
und
jetzt kommt hier die große Abrechnung. Ja. Also, zuerst.
Zum Thema Formatierung.
Zum Thema Formatierung sagt er: Kenne ich. Codefetzen in vorgegossenen Betonblöcken schreiben, weil ich in eine Schublade mit der Doofheit aller anderen gesteckt werde. Ist aber für mich deutlich mühseliger zu bewerkstelligen. Erst recht, wenn ich noch nicht einmal hin und her tappen kann, sondern jedes Mal mit Maus klicken muss. Einheitliche Formatierung, ja gerne, aber auch Leute abholen, die schon diszipliniert genug dafür sind, statt die zu vergraulen.
Ich, aus der JavaScript-Ecke muss ich ja mal wieder Prettier da reinrufen, aber egal.
Ich glaube, du suchst mittlerweile die Sachen nur noch raus, damit du Prettier irgendwie in den Podcast bringen kannst.
Das macht ja mittlerweile jeder.
Okay. Gut, dann schauen wir doch mal, was er zu Variablen und Funktionsnamen sagt. Also Variablen
und Funktionsnamen. Den fand ich ganz gut.
Okay. Variablen und Funktionsnamen sollten fachlich und nicht technisch gewählt werden, ist das Zitat aus dem Artikel. Und dazu meint, wie hieß er nochmal? Amigo Jack, was ich einen sehr lustigen Namen finde. Also Kudos dafür. Ich bin leichter Verfechter der ungarischen Notation, nur nicht so ausgeprägt. Variablen wie iLevel, R-Median und S-Type zeigen doch praktischerweise direkt, welcher Dateityp dahinter steckt. Könnte man ja je nach IDE auch farblich trennen, aber nicht immer ist der Lieblingseditor verfügbar.
Mhm. Was macht das mit dir? Also ich glaube erstmal, dass Amigo Jack nicht unbedingt in Java unterwegs ist, sondern vielleicht eher in C.
Ja. Das kann sein. Das macht ja nur so lange Sinn, wie alle Typen primitiv sind, ne? Also, weil, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den Domänenkonzept habe, die sich vielleicht aus mehreren deutschen Worten zusammensetzen, wie, weiß ich, den Haftpflichtversicherungsvertrag.
Ja.
Das Feld hätte dann relativ langen Präfix.
Das ist richtig. So aus meiner Sicht finde ich das auch schon für primitive Typen. Also dafür habe ich eine IDE, die mit der
die hast du ja nicht immer zur Hand. Der Lieblingseditor ist ja nicht immer verfügbar.
Ach so, hätte ich jetzt gesagt, also in meiner Welt ist der schon immer verfügbar, oder? Keine Ahnung. Und ich glaube, selbst die AI kann das.
Ich muss gestehen, ich hatte dieses Thema ungarischen Notation, hätte ich jetzt schon wieder nicht gewusst, wenn er es nicht erklärt hätte, was das ist. Mhm. Aber es ist tatsächlich dieses Präfixen mit dem Anfangsbuchstaben des Typs von Variablen. Mhm. Ich erinnere mich noch daran, dass das immer bei Eclipse-Code war das früher immer Thema, aber ich glaube, da war es irgendwie so, dass die Felder einfach alle mit einem F zum Beispiel angefangen haben, ne?
Ich weiß es nicht mehr. So. Ist irgendwas klingelt da. Widerspreche ich ihm einfach.
Ja. Du widersprichst also seinem Widersprechen.
Genau.
Das ist der doppelte Widerspruch.
Ja.
Und somit eine Zustimmung.
Ach so, ja.
Gut, Code, jetzt wird's gut. Das ist ja einer der, da kriege ich wahrscheinlich Puls. Code innerhalb einer Funktion sollte sich ungefähr auf demselben Detailgrad bewegen. Dem widerspricht Amigo Jack, indem er sagt, Funktionen trennen sowie Texte durch Absätze. Das kann ich pauschal so nicht gutheißen, weil dann auch immer wieder Fragmentierung einhergehen kann. Da kann ich genauso gut stumpf fordern, eine Funktion darf nie mehr als 20 Zeilen haben.
Und ja, ich hätte gesagt, ja, macht vielleicht auch Sinn, so eine Forderung. Also das.
Ja. Ich finde es halt lustig, dass er eigentlich auf den Punkt nicht so richtig eingeht. Weil der Punkt ist ja der Detailgrad, ne? Also, dass man in einer Funktion nicht gleichzeitig mit dem Haftpflichtversicherungsvertrag und einem Byte-Array was machen sollte. Also wenn man das in derselben Funktion, diese beiden Konzepte hat, dann sollte man sich überlegen, ob man sich nicht vielleicht irgendwie 15 Abstraktionsschichten gerade übersprungen hat.
Ja, aber die Konsequenz ist ja schon, dass wenn ich dann irgendwie trotzdem das Byte Array in der Hand habe, wäre vielleicht eine Subroutine, eine Unterfunktion, eine Methode das Richtige dafür. Oder vielleicht eine komplett andere Klasse oder eine komplett andere Stelle.
Das kann ich so pauschal nicht gutheißen.
Ach so. aber ich finde das Anfangsding, Funktionen trennen sowie Texte durch Absätze, ja. Also hätte ich jetzt, also ich finde rein aus Dokumentationsgründen finde ich jetzt, also bevor ich einen Kommentar schreibe, dann benenne ich doch das Stück Ding, was ich in der Hand habe, durch das Verwenden einer Funktion.
Ja, aber Holger, wenn ich alles in eine Funktion schreibe, dann habe ich auch nur eine Stelle, wo ich gucken muss.
Ach so.
Dann habe ich ja da in der Funktion ist dann alles drin.
Da weiß ich auch, wo es ist.
Genau, da muss ich nicht lange suchen.
Ja, genau.
So, und wenn da jetzt diese ganzen Funktionen sind, dann.
Ach so,
na gut. Wo soll ich dann gucken?
Na, okay.
Der nächste Absatz ist zum Thema Kürze allein führt nicht zu besserer Lesbarkeit. Häufig ist genau das Gegenteil der Fall. Ich weiß jetzt nicht, was da der eigentliche Punkt aus dem Artikel war. Ist das dieser Abstraktions?
Nee, das war dieser Punkt irgendwie.
Language Features oder was?
Das waren jetzt hier Implicits.
Genau. Also der Punkt aus dem eigentlichen Artikel ist, man darf auch höhere Sprachkonzepte einsetzen, wenn das technisch möglich ist, aber man sollte das mit Vorsicht genießen.
Genau, ja.
Und alle, hier steht, Kürze alleine führt nicht zu besserer Lesbarkeit. Häufig ist genau das Gegenteil der Fall, ist sozusagen der Schluss von diesem Teil in dem Artikel. Mhm. Und die Antwort von Amigo Jack, wo ich jetzt gedacht hätte, dass er dazu stimmt, aber anscheinend nicht, denn er widerspricht ja allen fünf Regeln. Irgendwo ist aber auch die Linie zu ziehen. Ich brauche kein If, nur um unter then dann ein Boolean auf true zu setzen und im else auf false. Oder eine Variable zu setzen, nur um sie einmal gleich in der nächsten Zeile zu verwenden, /übergeben. Unnötig zu ausführlich. Am Ende sieht sich keiner mehr imstande, reguläre Ausdrücke zu lesen, lesen zu können. Da muss ich sagen, da sehe ich mich nicht am Ende nur nicht imstande zu, da sehe ich mich einfach grundsätzlich nicht imstande
dazu. Ja, das unterschreibe ich, ja.
Aber Amigo Jack scheint ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr geübter, regulärer Ausdruckparser zu sein.
Ja, vielleicht schreibt er auch einen, ist der im regulären Ausdruckumfeld unterwegs.
Ja, ich glaube, der hat die Annual Proceedings on Regular Expressions, hat er gelectured.
Gelectured.
Ja. Also ich finde es ein bisschen komisch, das liest sich jetzt ehrlich gesagt so, also dieser Punkt, der zeigt für mich jetzt ehrlich gesagt auf, so, er will jetzt einfach nur widersprechen aus irgendeinem Grund.
Ja.
So,
ja.
Also, weil das ist ja der erste Punkt, der vielleicht so ein bisschen sogar auf sein Thema einzahlen würde.
Oh ja, ja.
Ja, anscheinend mal wieder eine frustrierte heise Kommentarforums.
Ja, oder hier dieser Punkt oder eine Variable zu setzen, um sie einem gleich in den nächsten Teil zu verwenden, zu übergeben, da bin ich auch oft hin und her gerissen, aber...
Ja, ich sag mal so.
Also wie viel Inline mache ich?
Genau, ich wollte gerade sagen, du kannst natürlich deinen ganzen Code in einer Zeile schreiben und quasi immer nur Methodenaufruf ineinander schachteln.
Ja.
Ja. Hinterlässt mich auch jetzt so ein bisschen kalt, ehrlich gesagt.
Ich sehe bei dir keinen Puls.
Nee, ich glaube irgendwie, wir haben uns da jetzt so ein bisschen durch dieses heiße Kommentarforum so ein bisschen durchgeklickt und irgendwie, man wird auch müde. Man wird müde von den Leuten, die da einfach ihren Frust rauslassen. Und irgendwann sagt man auch einfach, Mensch, ist mir doch scheißegal, was du da sagst.
Ja, komm, mach den letzten Punkt noch, dann haben wir es nochmal fertig.
Oh, jetzt geht's nochmal zur Sache. Es geht mich darum, Kommentare sollten nicht das Was dokumentieren, sondern das Warum.
Ja.
Und wir haben ja schon festgestellt, dass Amigo Jack jemand ist, der gerne 2.500 Zeilen lange Funktionen schreibt, die aber auf jeden Fall sehr kurz sind und nicht einfach nur Variablen haben, die nur zugewiesen werden, um zurückzugeben. Deshalb hat er sicherlich auch das Nötige zu Kommentaren zu sagen. Und er sagt dazu, auch das ist zu wenig. In vielen Fällen ist eine Quellenangabe nötig, um auch später nachvollziehen zu können, warum das so gemacht wurde. Wie zum Beispiel ein Standard in welcher Version. Das Warum alleine habe ich schon gesehen bei anderen, aber verstanden hatten die das trotzdem nicht. Natürlich sind die anderen immer die Vollidioten, ne? Die es nicht verstehen.
Ja.
Also.
Ja, so sieht es aus.
Ja.
Ja.
Also, wir haben jetzt auch bei uns hier.
Reguläre Ausdrücke?
Nee, wir haben jetzt in den Kommentaren haben wir jetzt bibliografische Annahmen, Angaben nach Boston-Zitier-Style haben wir jetzt eingeführt.
Ach so.
Ja. Da muss man auch immer dann aufs Paper verweisen,
ja, klar.
Aus der dieser Quelle kommt, wie man den Code geschrieben hat, damit das auch nachvollziehbar ist und auch, damit man auch weiß, welcher Standard da verwendet wurde.
Ihr habt ja auch irgendwie hier BibTeX habt ihr auch da mit drin.
Mhm. Ja, klar. Klar, wir haben einen JavaDoc BibTeX Preprozessor. Der da die entsprechenden
Quellen hat. Das hat jeder, glaube ich. Also ich denke, wenn man nicht ein bisschen BibTeX in seinem Java-Code drin hat, da.
Haben wir eigentlich schon mal eine LaTeX-Folge gemacht? Hast du auch deine Abschlussarbeit mit LaTeX geschrieben?
Ja, klar. Ich kann sie. Ich hab's. Wo habe ich sie denn? Habe ich die hier? Ich muss gerade mal gucken. Die habe ich doch wahrscheinlich prominent irgendwo hier. Ich sehe sie gerade nicht. Ich muss mal gucken, wie lang das Kabel hier ist.
Ja, also Leute, such die doch zum nächsten Mal vielleicht raus, sonst reißt du ja gleich alles runter.
Nee, das ist jetzt hier, guck mal, das Kabel ist lang genug.
Oh je. Yeah.
Das Kabel ist lang. Und guck mal, ich habe hier, das Schöne ist, dass ich direkt auf der ersten Seite, irgendwie das Druck hier Fehler drin habe.
Diplomarbeit, Holger Große Plankermann.
Ja.
Ich suche gerade noch den Fehler.
Nee, also auf der ersten.
Achso, auf der ersten Innending, sehe ich auf dem Deckel.
Ja.
Diese phänomenale Arbeit aus dem Jahr 2005 in Rot, ein rotes Buch gebunden, trägt den Titel. Haltet euch fest, Leute.
Oh, das.
Ich rate, ich habe es noch nicht aufgeschlagen. Ich habe die erste Seite aufgeschlagen, die weiß ist. Und ich rate und ich wette, es geht entweder um Komponenten, den Komponentenmarktplatz oder um Modelltransformation.
Du bist schon auf der Spur, ja? Du bist auf der Spur, ja?
So, diese Diplomarbeit, die an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule, in Klammern RWTH Aachen.
RWTEH.
Das wollen wir nochmal kurz sacken lassen.
Ja.
Am Institut für Prozessleittechnik.
Ja, ja.
Eingereicht wurde. Trägt den Titel. Ein Infrastrukturmodell für browserlokalisierte Anwendung in der Prozessleittechnik.
Ja, ich durfte es nicht Komponentenmodell nennen, aber es ist eigentlich ein Komponentenmodell. Aber aus Gründen muss es, ich weiß nicht mehr warum, es muss aus Gründen ein Infrastrukturmodell heißen.
Ja.
Ja.
das ist von dem Kant in Form Holger Große-Plankermann.
Ja, klar.
Eingereicht worden im Mai 2005. Mhm. Sogar mit einer Widmung. Das ist aber schön. Das habe ich, glaube ich, nicht gemacht bei meiner Arbeit.
Ich bin ja so ein...
Ja. Schön.
Ja, schön. Ne? Was da?
Holger hat auch versichert, dass er keine Hilfsmittel benutzt hat. Und das.
Ja, damals hat er noch keiner JavaScript gemacht. Von daher, von wem sollte ich kopieren?
Und hier eröffnet sich die ganze LaTeX-Güte einfach direkt, wenn man das Inhaltsverzeichnis anguckt, dann sieht man, dieser Mensch hat nicht die Kontrolle über sein Leben verloren, sondern weiß, wie man ein Dokument richtig formatiert.
Ja.
Indem man sich erstmal 3 Wochen hinsetzt und eine LaTeX-Dokumentvorlage sich baut.
Ja.
Nee, sieht schön aus. Finde ich gut. Meine Güte, hast du da viel geschrieben, Holger.
Ja, klar.
Insgesamt umfasst diese Seite, diese Arbeit mit Anhang, 118 Seiten.
Das ist richtig. Und
es gibt da sogar ein Demo-Modell
im
Anhang mit Instanzverhalten und Beispiel HTML.
Ja, ich müsste das mal irgendwann, mir die Source nochmal raussuchen. Aber ich muss da direkt mal hier die erste Seite mit Text.
Abbildungsverzeichnis,
alles. Ich glaube, direkt hier müssten irgendwo direkt, ich glaube, direkt im ersten Satz ist ein Dingsfehler. Das hat mich so aufgeregt.
Also direkt mit Schrittfehler in die Halle, meinst du?
Ja.
Mein Gott, das ist ein langer Satz. Nee, sehe ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ach doch.
Du musst dir das so vorstellen, das war bei dir wahrscheinlich ähnlich. Ich habe das Ding mit einem Kumpel zusammen, schöne Grüße an Rob, habe ich da 20.000 Mal gegengelesen und wir haben das, ich habe die nur binden lassen. Mhm. Und gedruckt habe ich die natürlich im Institut, weil das ja umsonst war. Und da haben wir immer ausgedruckt, 120 Seiten ausgedruckt. Ja. Oh, hier ist noch ein Fleck drauf. Müssen wir nochmal neu machen. Da haben wir, glaube ich, wir haben da mehrere Stunden dran gesessen, um den Rotz auszudrucken. Das war schon eine geile Sache.
Ich finde es schön, dass ich hier einfach mal quer reinblätter und auf Seite 33 direkt auf Java-Technologien stoße, wo der Abschnitt 2.8.1 sich mit Java Beans beschäftigt.
Ja.
Was ist eine Java Bean?
Ja, da ging es auch drum. Da wird schon Java gethrashed.
Mhm. Vielleicht mal für alle, wenn ihr mal irgendwie morgen im Kaffeeküchengespräch seid und jemand fragt, was ist eine Java Bean? Die Antwort ist, eine Java Bean stellt Informationen über ihre Methoden, Eigenschaften und über die Eigenschaften, die sie selbst auslöst, zur Verfügung. Ja? Mic drop.
Ja.
Java Applets, Eclipse Metaframe. Ich glaube, das ist eine richtig geile Arbeit. Kann ich mir die mal ausleihen?
Auf jeden Fall. Ich denke auch, die hat Relevanz.
Nee, hast du da nichts irgendwie über Spring Boot oder so geschrieben?
2005? Ich glaube, da gab es noch nicht über Spring.
Boah, du hast wenigstens irgendwas gemacht, was mit Informatik zu tun hat. Ey, meine Masterarbeit war zum Thema Modellierung von Geschäftsprozessvarianten. Das war wirklich so.
Ja. Nee, ich habe mich hinterher ein bisschen geärgert, dass ich da nicht noch ein bisschen was veröffentlicht habe dazu. Weil das,
du warst ja dann eigentlich der richtige Java Beans Buff dann in dem Moment. Du hast das ja alles rausgearbeitet, was
eine Java Beans ist. Nee, das war ja schon JavaScript-Scheiß. Mhm. Und das war so ein.
Du hast eigentlich React vorgedacht.
Nee, nicht damals glaube ich eher Dojo wäre fast gewesen. Mhm. Also das ist jetzt wäre es auch komplett outdated. Aber das Ding, das sollte halt im Browser so ein Metamodell definieren, mit dem ich so prozessleittechnische Baustellen zusammenstöpseln kann.
Und das ist immer Thema an der Uni, da braucht man immer ein Metamodell.
Ja, ohne Metamodell. Nee, aber auf jeden Fall ging es irgendwie da schon drum, so Single-Page-Applikationen zu bauen. Und irgendwie so Modellierungskonstrukte für so Single-Page-Applikationen zu haben.
Ja.
Da war jetzt quasi nur da konnte sich noch niemand vorstellen, dass das irgendwie überhaupt mal Sinn machen würde, nur im Browser was zu machen. Da musste man sich das jetzt irgendwie ausdenken, damit das Sinn macht. Weil irgendwie Idee war, dass du halt, du willst keinen Scheiß downloaden, du willst einfach nur einen Browser haben und da läuft das halt alles.
Ja.
Also du willst nicht downloaden, du willst es nicht installieren. Mhm. Weil du halt irgendwie das nicht in diesen Umgebungen nicht kannst.
Ja.
Und diese, also das, was man da gebaut hat, war letztendlich so ein objektorientiertes Irgendwas-Modell, mit dem du halt dann so Sachen bauen kannst.
Ja, nice.
Und das gab's relativ, da soweit war man in der JavaScript-Welt zu der Zeitpunkt noch nicht.
Mhm. Und da musst du einfach mal jemand von der RWTH Aachen kommen und denen das erklären mit der Objektorientierung.
Das ist richtig, nur das hat auch keinen interessiert. Das war, muss man jetzt auch sagen. Aber das ärgert mich, weil das ist kurz ein paar Jahre später ist das durchgestartet. Da hätte man, glaube ich, rein technisch mehr rausmachen, weil da haben wir echt schon Das war ja zusammen hier mit dem, mit so einem Postdoc-Menschen dabei, der Harald, der da auch relativ visionär unterwegs war. Und da haben wir schon heißen technischen Scheiß gemacht. Mhm. Das ist ja diese Geschichte im Vortrag, wo ich erzähle irgendwie Soap-Schnittstelle im Browser. Das war genau so weit. Also das war so meine Zeit als Hiwi. Mhm. Und da haben wir halt das Zeug genommen. Also das ist irgendwie aus meiner Hiwi-Tätigkeit entstanden. Mhm. Und da gab es so ein komisches Backend, halt so ein Java, Tomcat, Access, bla, Backend. Mhm. Und aus dem Browser raus konnte man nativ Soap rausschicken. Mhm. Das konnte ein Mozilla damals, wenn man den so ein bisschen kompilierte.
Ja.
Und das war cool.
Ja, und an der Uni hat man halt auch noch die Zeit, sich hinzusetzen und Mozilla selber zu kompilieren. Ne?
Das war geil. Ich muss schon sagen, das war, also ich weiß das so retrospektiv noch viel mehr zu schätzen, wie geil das war. Damals fand ich das so, ich muss jetzt JavaScript machen, warum? Ja. Das ist ja alles kacke. Aber so zum Nachhinein muss ich sagen, das war geil.
Wie lange dauert das so, wenn man sich Mozilla selber kompiliert?
Das hat Ewigkeiten gedauert. Echt?
Okay.
Keine Ahnung, 20 Minuten.
Ah, okay, krass.
Weiß nicht, also schon lange. Aber es muss ja auch nur einmal machen. Mhm. Muss nur einmal den Schalter setzen. Use Experimental Soap Schmondelbons. Und dann.
So heißt der.
Ja. So.
Ja, schön.
So, das
schöner Abschweif. Nächstes Mal reden wir über meine Masterarbeit.
Oh ja, da bin ich gespannt.
Da tauchen wir dann in die Welt der Metamodelle ein, weil ja. Ich wollte nämlich eigentlich gerade noch sagen, bei mir rennst du mit Metamodellen, rennst du bei mir offene Türen ein, weil das hört ja da nicht auf, ne? Weil jetzt hast du eine Sprache.
Ja.
Und wie definierst du die Sprache? Im Metamodell.
Ja, klar.
Okay, wie definierst du das Metamodell?
Im
Metametamodell.
Ja, klar.
Und für das Metametamodell brauchst du natürlich eine Metametametasprache, aber wie definierst du die jetzt? Achtung, in sich selbst. Rekursive Terminierung der Metamodellhierarchie ist das Stichwort hier.
Ach so, ja klar.
Mit sowas habe ich mich beschäftigt in meiner Masterarbeit.
Das ist geil.
Ja.
Das ist geil. Nee, aber kurz zum Thema LaTeX. LaTeX ist ja
cool. Das ein Metamodell?
LaTeX hat ein Metamodell, glaube ich, ja. Nee, ist geil. Also die Dokumente sehen cool aus. Zwei Probleme habe ich immer noch, glaube ich. Zum einen hier Schusterkinder und Hurensöhne.
Ja, natürlich.
Nee, Hurenkinder und Schuster. Hurensohn war was anderes. Das war... War das die? Nee,
ich meine, Schustersohn und.
Auf jeden Fall, das Problem hatte ich. Also so Sachen, die über den Rand
drüber gehen. Abschnitte, gedrängt. Die irgendwie jetzt mit einer Zeile auf der nächsten Seite hängen, zum Beispiel.
Ja. Und ich fand, Rechtschreibprüfung war damals noch auf einem Stand, der einfach komplett indiskutabel war.
Also ja.
Damals konntest du aussuchen, du nimmst Word und hast Rechtschreibprüfung, dafür sieht dein Dokument einfach scheiße aus.
Ja. Geht auch gerne mal nach der 50. Seite so kaputt, dass man es nicht mehr aufmachen kann.
Ja, genau. Oder du nimmst LaTeX, aber du hast halt, das Ding ist voller Rechtschreibfehler.
Ich muss ja mal hier eine Confession machen. Ich habe damals, als ich noch in Uni-Zeiten war, eine Freundin von mir, die Lehramt Grundschule studiert hat, überredet, ihre Abschlussarbeit mit LaTeX zu schreiben.
Oh.
Und ich mich gefragt habe, wie soll ich das dann machen hier so mit Word oder was? Ich so, musst du LaTeX nehmen.
Ja, klar. Das
ist alternativlos.
Ja.
Weil ich komme mal kurz vorbei, dann können wir direkt Ubuntu installieren.
Also genauso wie jetzt alternativlos ist, sich dann die Zero in die Küche zu stellen, war es damals alternativlos, LaTeX zu nehmen.
So ungefähr. Sie hat es auch mit LaTeX zu Ende gemacht und es war eigentlich jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, da gab es dann jetzt mal irgendwie ein, zwei Probleme, da habe ich dann irgendwie geholfen und weiß nicht, einfach irgendwie...
Muss das Metamodell noch kurz machen.
Einfach irgendwie so einen kleinen Link aufs LaTeX-Subreddit geschickt und sagt, hier, da steht doch alles, macht er doch selber.
Na klar.
Nein. Ja, und ansonsten, was man sagen muss, wenn man jetzt in so ein LaTeX-PDF so mal mit 2000-facher Vergrößerung reinzoomt, die Schrift an sich, wie die da gerendert wird, das sieht schon extrem cool aus, muss man sagen.
Ja, nee, das ist auch das...
Ligaturen, großes Thema.
Ligaturen, das war auch letztendlich eine Grundvoraussetzung. Also mein Betreuer meinte auch, also LaTeX ist ja alternativlos. Du kannst es mit Word machen. Kann sich eine Note widerspiegeln.
Ja.
Und auch als das Ding, ich glaube, der hat das Ding gar nicht gelesen, großartig. Boah, sieht das geil aus.
Ich muss gestehen, wenn ich heute nochmal so eine Abschlussarbeit schreiben müsste, würde ich darüber nachdenken, das vielleicht mit Google Docs zu machen, offen gestanden.
Ja, ich würde es, also wir sind ja unter uns, das hört uns ja keiner zu, die haben ja alle schon nach dem Kaffee-Talk abgeschaltet. Mhm. Ich würde es auch nicht mehr machen. Also weiß ich nicht, also keine Ahnung, oder Markdown oder sowas. Mhm. Aber es kommt da halt drauf
an. ASCII-Doktor. Weil Markdown wird ja ganz hart kritisiert, weil es keine klare Spezifikation gibt und es nicht klar ist, was ist eigentlich Markdown und was nicht. Und bei ASCII-Doc ist das ja ganz anders. Das ist ja klar, ist ja festgelegt.
Ach so, na gut.
Insofern ist Askeduck ist total alternativlos.
Ach so, also nehmen wir Markdown. Weil irgendwelche, naja, egal. LaTeX hat ja einen riesen Vorteil, wenn du so mathematische Notationen hast. Das ist richtig geil. Hatte ich noch nicht.
Mir geht's genauso. Und also LaTeX hat ja diesen Nachteil, wenn du Bilder platzieren willst, dann kriegst du die nicht an die Stelle platziert, wo du die haben willst.
Boah, hör mir auf, ey. Das war furchtbar, ey. Da hast du dann irgendwann so, wenn du das nicht richtig machst, hast du plötzlich dann irgendwelche so Seiten, wo die Bilder gesammelt werden. Und das ist furchtbar. Also, nee, also es sah schon geil aus, da musst du schon Arbeit reinstecken, aber ich würde es, glaube ich, nicht mehr machen, weil, keine Ahnung. Oder ja doch, Google Docs, ja. Warum nicht, oder?
Ja, Google Docs, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist natürlich für Code-Beispiele nicht so gut. Ne? Da ist dann vielleicht mal so eine Markdown- und ASCII-Doctor-Lösung doch ein bisschen besser. Man muss sagen, bei ASCII-Doctor hast du ja natürlich den Vorteil, dass du da diese Backends da irgendwie anschließen kannst und dann relativ einfach ein PDF oder eine HTML-Seite erzeugen kannst. Da wüsste ich jetzt bei Markdown nicht genau, wie das geht. Mag es auch eine Lösung für geben, aber ja.
Ja.
Vielleicht, also wir machen bei Gradle ja die ganze Dokumentation mit ASCII-Doctor. Jetzt vom Build-Tool und auch von Gradle Enterprise und habe ich jetzt zum ersten Mal kennengelernt in dem Umfang und ich finde das schon ziemlich cool. Was ich besonders cool finde, ist, dass wir, du hast ja manchmal, wenn du so eine technische Dokumentation schreibst, willst du so Code-Snippets in der Dokumentation haben und dann ist mal das Problem, du kopierst dann halt den Code in die Dokumentation rein und wenn sich dann irgendwas ändert am Code, sodass dieses Snippet nicht mehr funktioniert, dann hast du halt ein Problem. Und da hat ein Arbeitskollege von mir ein Gradle-Plugin gebaut, natürlich, mit dem du deine Dokumentation quasi testen kannst.
Ach so, also, das ist so Elixir-Style.
Genau, du hast sozusagen irgendwie ASCII-Doctor-Dateien, wo du auf andere Dateien verweist, also zum Beispiel ein Gradle-Build-Skript, was in einem Gradle-Projekt liegt. Und dieses Plugin baut quasi alle Dokumentationsprojekte und prüft, ob die Snippets noch gültig sind. Das finde ich eigentlich ganz nice, um sicherzustellen, dass die Dokumentation auch wirklich funktioniert.
Ja, gut, das hast du jetzt in so einem LaTeX-Ding ja auch nicht.
Nee,
da muss man halt einfach drauf achten. Weil also würde ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt machen würde. Also wahrscheinlich, ich glaube eher, diese Markdown, irgendwas Geschichte. Weil ich befürchte, dass dieses Font-Rendering nicht mehr so eine Riesensache ist. Gut, Inhaltsverzeichnis klappt sehr gut damit.
Ja, Quellenverzeichnis ist auch gut. Ich habe dann auch so Sachen in meiner Arbeit gemacht, wie zum Beispiel Abkürzungsverzeichnis. Habe ich daraus, also das habe ich mir selber irgendwie gebaut, dass quasi immer, wenn ich was abkürzen wollte, habe ich überall die Abkürzung geschrieben und der hat dann einfach im ganzen Dokument die erste Stelle gefunden, wo dieser Abkürzungsmarker vorkam und hat das nur an der Stelle ausgeschrieben.
Ach so, na, vielleicht würde ich es doch machen, ich weiß nicht.
Es ist schon irgendwie geil, oder?
Es ist schon noch
ist
geil. Schon,
irgendwie ist es geil.
Irgendwie ist es schon noch geil, ja, ist richtig. Ja. Aber ist jetzt, gut, ich meine, bei Markdown hast du das gleiche Problem wie bei LaTeX mit Rechtschreibprüfung. Du willst irgendwie, Rechtschreibprüfung funktioniert ja entweder in Word oder in Google Doc, funktioniert gut.
Das ist wirklich ein Problem, also ein krasses Problem irgendwie. Ich habe damals bei meiner Masterarbeit das abseitsweise aus meinem LaTeX-Editor in Word reinkopiert und habe versucht, die Fehler zu korrigieren und habe am Ende trotzdem eine halbe Note Abzug wegen Rechtschreibung bekommen, weil es, ja.
Tja, keine Ahnung.
Ist dann halt so, ne?
Ist dann so, ja.
Ist auch irgendwie schwierig, dann so eine Arbeit, so eine technische Arbeit an die Familie zum Gegenlesen zu geben, weil, ich weiß das selber, ich habe auch schon von anderen Leuten aus anderen Fachgebieten mal versucht, eine Arbeit gegenzulesen. Das ist halt sehr, sehr anstrengend, wenn du nicht im Thema drin bist, da irgendwie das zu lesen.
Ja. Ist interessant, ja.
Ist mal ein bisschen, wir sind jetzt von Höchstgrad auf Stöckstrahl gekommen, ne?
Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit hektisch, wie und ob wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema zurückfinden. Oder ob wir dieses Thema noch weiter auswalzen?
Wir können das gerne weiter auswalzen. Ich finde ja so Spontanthemen finde ich eigentlich immer, habe ich immer Spaß dran, ehrlich gesagt. Ne?
Weil, ja.
Ja. Ist schon relativ spät. Lass mal noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Dann machen wir irgendwie heute einen frühen Cut. Und dann kommt wirklich nächstes Mal das Thema, was wir eigentlich besprechen wollen.
Auf jeden Fall, ja. Aber fällt uns noch was ein? Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
Lass ich mal kurz überlegen. Also, es geht auch ein bisschen in die Richtung Dokumentation.
Dann haltet den Gedanken, wir brauchen noch ein Bier.
Ah ja, okay. Ich glaube, das ist dann heute die Dokumentationsfolge, oder? Lass uns heute doch mal über Code-Dokumentation sprechen, Holger. Das ist ein relevantes Thema.
Das denke ich auch.
Da haben die Leute immer schon gedacht, wann redet AutoWeird FM endlich mal über das Thema, was uns bewegt, nämlich Dokumentation. So, Wie sieht gute Dokumentation aus?
Was ist denn das für ein...
Das ist nicht gut, der Öffner, ne? Wir sagen jetzt nicht, wo dieser Öffner her ist, den wir hier gerade versuchen zu benutzen, aber er ist leider nicht gut. Den haben wir nämlich beide auf demselben Event bekommen.
Jetzt könnt ihr euch ausrechnen.
Er ist nicht Outweird FM certified.
Approved. Er ist nicht so gut wie so eine Nishiro. Nee. Oh, ich hab, was? Ich hab,
also ich sag mal, wenn ich mit dem Bier an deine Nishiro gegangen wäre und an der Kante von der Nishiro das Bier aufgemacht hätte, hätte das besser funktioniert. Ja. So, wir öffnen hier gerade...
Ich kann noch ein bisschen, glaube ich.
Wir öffnen hier gerade das Pale Ale.
Ist das jetzt... Nee, ist immer noch ein bisschen...
Das Pale Ale kommt mit etwas mehr Schaum daher. Mhm. Es hat auch diesen
fröhliche Franz.
Pale Ale-ig, dunkelorangen, trüben Ton.
Ja, der ist kräuterig, der ist ein bisschen... und ganz, ganz bitter ist er, soll er sein.
Okay. Also es kommt nicht diese Belgien-Style-Note.
Ja, was, aber was ich habe auch keine Frucht. Also nicht die Outweird FM Pale Ale-Frucht kommt nicht durch.
Nee, also da muss jetzt im Geschmack dann schon die Frucht kommen irgendwie.
Grüß dich.
Komm, zum Wohl. Nee. Was ist das denn?
Schmeckt nach nichts.
Ist das abgelaufen?
Das schmeckt
es soll wirklich so sein.
Ja, das schmeckt nach nichts.
Es schmeckt nach nichts und dann aber irgendwie auch komisch, so ein bisschen wie kalter Fuß.
Nee, ist nicht so.
Nee, ist nicht so.
Soll ich ein Fältchen
fand ich, dass dieses Vier-Granden-Blond ja, das würde bei mir eher als Pale Ale durchgehen als das hier.
Ja, naja, gut, müssen wir schnell leer machen.
Ja. Ja. So, liebe Hörer, willkommen in der Dokumentationsfolge, die wir irgendwie gerade spontan reingestolpert sind.
Ja.
Thema Dokumentation. Wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, wie man Dokumente generell baut. Darüber sind wir so ein bisschen in den Bereich von Software-Projektdokumentation gekommen, weil ich so erzählt habe, okay, man kann das ja mit
das war, bei mir war das ja durchaus an der Software-Projektdokumentation. Das war ja das durch. Das, also wurde ja auch eingesetzt, mittlerweile ja nicht mehr. Also schon seit 10 Jahren, glaube ich, nicht mehr.
Ja, dann schreibt mal bitte den Leuten von Pritia, könnt ihr mal bitte die Diplomarbeit dazu schicken. Ich brauche die Dokumentation. Nein, weil ich meine, wir wollen jetzt über, also wo ich jetzt hin wollte, ist Dokumentation von Code sozusagen.
Ja, ach so, okay.
Das ist ja jetzt mehr so eine ganze Herleitung.
Okay. Geschichte und so weiter. Würde ich mir wünschen oft in so Projekten. Wenn bei Pretty jetzt stehen würde, hier, was sind eigentlich Java Beans?
Genau, basierend auf folgender Diplomarbeit haben wir mal kurz Pretty erfunden.
Ja.
Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Also, was ich ja immer, wo ich jetzt schon ein paar Mal drüber nachgedacht habe, was ich echt cool finde, ist, dass es JavaDoc gibt und was man daraus machen kann. Weil JavaDoc begegnet dir ja nicht nur, wenn du dir den Code anguckst, sondern da steckt ja diese Idee dahinter. Lass uns doch mal eine spezielle Kommentarnotation uns überlegen, aus der wir Webseiten, also HTML-Seiten ableiten können. Und das macht ja eigentlich diese APIs sehr, wie soll man sagen, discoverable.
Irgendwie. Oh ja, das Wort habe ich gerade auch gefunden, ja. Discovered.
Genau, also am Anfang war es natürlich ein Riesenhaufen Grütze und also mit irgendwelchen Tabellen und also Tabellen-Style-Webseiten und es war nicht für Screenreader überhaupt nicht zugänglich und da hat sich auch ganz lange nichts getan, aber mit den letzten Java-Releases ändert sich ja stetig was. Ja, und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, gab es das vorher schon? Ich hab das erst eigentlich durch JavaDoc so kennengelernt, dass man aus seiner Software eine Dokumentation generiert, die man wirklich als Webseite deployen kann.
Weiß ich nicht. Da sind wir jetzt auf ganz dünnem Eis. Ich weiß nicht, die Leute bei C++ gab es ja auch schon die Sachen.
Die hatten doch kein Internet früher,
ach, die C++-Leute, oder? Ja, richtig. Nee, aber dann bist du ja schon fast im Java-Bereich. Und weiß ich nicht. Ich fand... JavaDoc, ich bin immer noch kein so ein riesen Freund davon. Weil, also mir hat auch so, als ich Java gelernt habe, das nie so richtig geholfen, weil ich fand das immer unübersichtlich. Also damals hat das für mich, JavaDoc damals hatte für mich so den Charme von ScalaDoc jetzt. von so einer, also ich habe da, keine Ahnung, ich wurde da nicht so richtig von abgeholt. Das mag jetzt besser sein. Und im Projekt selber habe ich bisher den Bedarf nicht da gehabt, diese Dokumentation zu haben.
Ja, es ist wahrscheinlich eher etwas, was du jetzt so für so Libraries hast.
Genau, richtig. Genau.
Ich sag mal, so ein Google Guava oder so ist natürlich geil, dass du da einfach so eine JavaDoc-Page hast, wo du gucken kannst, okay, wie funktionieren jetzt hier It Tribbles.
Nein, für den Fall richtig, ja. Jetzt mache ich seltener. Und die Diskussion hat man ja gerne noch im Projekt. Mhm. Müssen wir jetzt Java-Doc machen? Müssen wir jetzt jeden Getter und jeden Setter dokumentieren?
Auf jeden Fall.
Haben wir schon oft genug diskutiert. Ja. Ich bin da, weiß ich nicht. Also ich finde andere Formen von Dokumentation da interessanter als jetzt so eine statische, so ein Text.
Von diesen anderen Formen möchte ich, dass du mir gleich erzählst. Vorher würde ich aber gerne die Frage in den Raum stellen, wie das eigentlich bei JavaScript-Libraries funktioniert. Gibt's da, ist das irgendwie ein ähnlicher Mechanismus?
Es gibt JS-Doc. Das ist auch ein ähnlicher, also es gibt da, wenn ich das möchte, gibt's einen ähnlichen Mechanismus. Aber ich glaube nicht, es gibt jetzt keinen, der funktioniert so ähnlich wie Java-Doc. Ob der jetzt automatisch eine Webseite rausgeneriert wird, weiß ich nicht.
Die Webseite von, wie heißt das? Ramla.js oder wie ist das nochmal?
Ramla.
Ja. Ramla finde ich aber auch gut.
Ja.
Ramla.js, da hat man einfach ein bisschen JS-Doc dran geknallt und dann hat man da eine API-Doku.
Ja gut, du hast da natürlich den Vorteil, du kannst in der Dokumentation.
Das ist erstmal den Vorteil, dass es eine viel bessere Programmiersprache ist, oder?
Das steht außer vor. Ja. Also, das steht außer vor.
Ja. Ich sag mal, Ramla.js ist sozusagen die Knee Zero unter den JavaScript-Libraries, oder?
Ja klar.
Ja.
Also ist auch ist viel kleiner als deine vorherige Library. Und Popcorning hast du auch nicht.
Ja.
Nee, du kannst ja in der Dokumentation da, kannst du ja die Bibliothek selber einbinden und kannst da halt letztendlich auch sicherstellen, ob dein Zeug da funktioniert. Das hast du jetzt.
Jetzt hast du mich abgehangen. Also ich kann in JavaScript, wenn ich was dokumentiere.
Wenn ich jetzt eine HTML-Seite für meine Dokumentation baue, kann ich ja Ramda.js direkt.
Das ist natürlich sehr nice.
Ja.
Das ist ja sehr.
Ich glaube, es gibt bei so vielem JavaScript wird es da keinen Standard geben, aber es wird sicherlich Sachen geben, die einen da unterstützen.
Es gibt halt den einen richtigen Weg und den alle anderen falsch machen, oder?
Das ist richtig, ja.
Ja. Das ist cool, das gefällt mir. Das geht so ein bisschen in diese Elixier-Richtung auch, ne?
Ja, richtig. Und hast du ja jetzt mittlerweile sehr, sehr häufig auf so Doku-Pages hier Try It on CodePen und sowas.
Aha.
Das ist schon ganz nice. Das geht so ein Schrittchen weiter dann noch als so ein Java-Doc. Und ich kann einfach meine Hände schmutzig machen.
Ja gut, aber bei Java-Doc, ne, da gibt's halt bald einfach den Link auf den Kubernetes-Cluster, wo du dir einfach mal so eine kleine...
Ja klar, und es gibt auch Author-Tag.
Genau, und den Add-Author-Tag, der ist natürlich wichtig.
Ja, und Add-C.
Wer hat's erfunden?
Ja.
Ja, ja. War das schon das, was du meinst mit anderen Formen der Dokumentation, oder?
Fast. Also mit was du mit Elixir meintest, ja, diese Doc-Test-Geschichte, also quasi Tests in der Dokumentation reinzuschmonzen und dann wird im Bildprozess wird die Dokumentation überprüft, ohne dass der jetzt viel machen muss. Gibt's für Java auch. Jetzt nicht so standardisiert, aber gibt's auch. Also das finde ich jetzt gut.
Echt? Krass. Weißt du, gibt's da eine Library oder was?
Es gibt eine Library. Ich meine, der Kollege Johannes hat mir das mal gezeigt.
Ach, cool.
Allerdings ist das so ein Library, 3 Jahre letzter Commit und zwei Sterne und sowas.
Klassiker.
Aber gibt's wohl auch. Gibt's wohl auch. Und habe ich noch nicht ausprobiert, aber sieht cool aus. Und sonst Tests, Unit-Tests. Du hast ja gerne in so Java-Doc-Dinger, wenn du Parameter beschreibst, was geht da rein, was geht da raus. Mhm. Da ist mein Typsystem gerne eine Dokumentation. Mhm. Also muss es immer ein String sein oder ist es vielleicht ein Enum?
Mhm.
Oder keine Ahnung, oder noch was Besseres. Oder ich hab Tests dafür, die mir beschreiben, was da reingeht.
Interessanter Aspekt, den du ansprichst. Es gibt ja in der Scala-Welt so ein bisschen den Ansatz, einfach dadurch, dass man bei Scala relativ leichtgewichtig so Case-Class und so weiter anlegen kann, dass alles ein Typ ist quasi. Also du hast nie einen String. Du hast der Name, also du hast einen User und der hat einen Namen, der eigentlich ein String wäre, aber der ist vom Typ Username anstatt vom Typ String, was dazu führt, dass du deine Methoden sehr halt auf diesen einen Typ zuschneiden kannst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, weiß ich nicht, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel für eine Methode ein, die einen Username nehmen würde und damit irgendwas machen würde. Weiß nicht, Validate oder was, oder Login. Dann könntest du die Methode ja, wenn die mit String getypt ist, auch mit der Straße aufrufen, aus Versehen. Und über dieses Typ-Typing kannst du halt sicherstellen, dass das wirklich nur für diesen einen Zweck verwendet werden kann. Ist jetzt was man in Java, glaube ich, nicht so viel macht.
aus Gründen, ich weiß auch nicht warum, aber...
Ja, ich glaube, weil es einfach anstrengender ist, entsprechende Value-Classes in Java zu bauen, weil du hast dann ja, musst halt den Konstruktor definieren und dann machst du da die Felder rein, dann machst du die Getter und die Setter.
Das kommt ja, das kommt ja, haben wir ja gehört. Hat der Michael ja erzählt, das wird
richtig, alles. Es kommen ja die Records jetzt bald.
Da gab es so zwei Sachen. Gibt, es also gibt die Value-Types, aber
kannst du... Nee, es gibt die Inline-Classes. Das sind die, die dafür sorgen, dass das Objekt nicht auf den Heap gepackt wird, sondern... Ne, sondern quasi geinlined ist sozusagen. Mhm. Also, dass du in einem Array zum Beispiel nicht nur Pointer liegen hast, die auf dem Heap zeigen, sondern dass da die Daten direkt hintereinander liegen. Das sind die Inline-Classes und die Records sind diese kurze Schreibweise, dass du nur schreibst Public Record User und dann direkt hinter User, Klammer auf, mit den Konstruktorparametern, Klammer zu, und dann bist du fertig. Ja. Also brauchst kein Body mehr im Endeffekt.
Mhm. Aber trotzdem nicht so geil wie ein Kotlin.
Nicht so geil wie ein Scala.
Achso,
Kotlin liegt irgendwo dazwischen.
Achso, na gut.
okay, da sind wir jetzt ein bisschen abgeschweift. Typsystem kann auch Dokumentation sein, ja.
Auf jeden Fall, also auf jeden Fall. Das ist, würde das sogar der eigentlichen, dieser textuellen Dokumentation vorziehen. Und es gibt ja jemanden, der irgendwie über Q-Command.js was erzählt. Mhm. Und auch dieses Behavior-Driven Gherkin-Zeug würde ich auch als Dokumentation sehen. Mhm. Und du hast ja quasi die Prosa, die ist ja quasi vom Code getrennt. Das ist nicht so gut. Mhm. Aber das Ding ist ausführbar.
Ja.
Und es ist weniger technisch, aber es ist trotzdem Dokumentation. Also jetzt nicht im Sinne von, wie kann ich meine Methode aufrufen? Also welche Parameter nimmt die? Welche Exception fliegt? Mhm. Sondern eher...
Das ist das Verhalten des Systems.
Wie, also in welchem Kontext funktioniert der Kram? Mhm.
Ja, ich bin da bei diesem Cucumber.js so ein bisschen hin und her gerissen. Und du hast ja beim Vortrag auch den Kommentar bekommen, ja, eigentlich ist ja so die Vision oder die schöne, die Wunschvorstellung, dass die Spezifikationen am Ende vom Fachbereich geschrieben werden. Aber das ist halt wahrscheinlich noch nie in irgendeinem Projekt passiert.
Das kann sein, ja.
Und da muss ich sagen, finde ich persönlich diesen Bruch, die Spezifikation quasi getrennt zu haben und dann diesen Mapping-Code zu schreiben, finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob sich das lohnt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund jetzt Spock gesehen zu haben, wo du eigentlich eh nicht ausdrucksstarke Tests schreiben kannst, aber halt einfach an einer Stelle bleibst mit deinem Test, muss ich gestehen.
Kann sein. Also ich denke schon, dass diese Prosa-Form der Tests, dass die schon mehr Wert hat, als dass man das so einschätzen kann. Mhm. Das hat so ein technisch anmutender Test, der ist gut, aber die Aussagekraft davon, das Ganze wirklich im Klartext zu haben, kann auch ein Wert sein, der diesen Aufwand rechtfertigt.
Vielleicht gucke ich da jetzt natürlich auch mit so einer falschen Brille drauf, weil
falsche Brille.
Auf der Arbeit, wir bauen halt Gradle-Plugins. Ne?
Ja.
Also da steht dann, würde dann in der Cucumber-Specification stehen, wenn ich das Gradle-Plugin anwende und diesen Parameter im Gradle-Plugin setze, dann wird das und das Verhalten eintreten.
Das ist alles kontextabhängig.
Ja.
Hier, Consultant-Scheiß.
kommt drauf an, ne?
It depends, ja, it depends. Aber du hast halt damit Dokumentation, die halt irgendwie jemand lesen kann und die ist halt ausführbar. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass man muss jetzt, kann das machen, man muss das machen, um Dokumentation zu haben. Aber du hast halt einen riesen Vorteil, das Ding ist nicht outdated.
Ja.
JavaDoc ist ja nicht, es gibt wahrscheinlich einen Checker dafür, der das prüft. Also zumindest kann IntelliJ und Eclipse können das prüfen, ob jetzt der Parameter noch so heißt.
Mhm.
Aber.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich was man mit JavaDoc, so eine Prüfung wahrscheinlich auch erreichen könnte. Weil JavaDoc das ja auch im Prinzip. Mhm.
Pass, ja, wahrscheinlich.
Also, ist auch scheißegal.
Ja.
Ich hätte jetzt aber ein anderes Thema eigentlich.
Also. Achso, nee, wo wir jetzt bei Cucumber.js sind und wir haben Prosa, die ausführbar ist, das Schlimmste ist dann in meiner Sicht die Confluence-Seite. Die Confluence-Seite, die Source Code beschreibt. Mhm. Die komplett losgelöst ist.
Die Confluence-Seite, aber weil du gerade von Cucumber sprichst, Man kann ja tatsächlich mit Cucumber, habe ich mal, also das hatten wir auf jeden Fall mal mit dem Java-Style-Cucumber gemacht. Du kannst daraus ja dann auch wieder so HTML-Berichte generieren, die du dann wieder deployen kannst.
Das ist richtig,
das fand ich dann wieder ganz cool. Das hatten wir dann als Teil vom CI-Prozess, wo man dann halt dem Fachbereich einen Link schicken kann und sagen kann, okay, guck mal hier, stimmt das so?
Ja.
Das finde ich cool. Jetzt Thema Confluence.
Ach so, also die Confluence-Seite, die also die komplett losgelöst vom Code ist. Also mein Punkt ist eigentlich, wenn du Dokumentation hast, die überhaupt gar nicht mit dem Code verbunden ist und die Dokumentation outdated, die ist dann ja quasi nichts wert. Die ist dann 2 Wochen gut und die 2 Wochen ist geil, aber ist dann je technischer sie wird, desto weniger wert ist sie. Also um Konzepte zu beschreiben, ist das vielleicht ganz cool.
Ja.
Aber um was sowas Technisches
zu sagen. Ja, aber auch so Domain-Dokumentation oder sonst irgendwas ist genau dasselbe Problem, dass das immer eine mega Arbeit ist, das nachzuvollziehen und nachzupflegen.
Also ich bin.
Dieser Tweet, den ich letztens gesehen habe, wenn Frodo den Ring hätte vor Sauron verstecken wollen, hätte er in den Confluence gepackt.
Sehr gut. Na, ich bin eher der Freund mittlerweile von README-MDs, weil die eben mitversioniert werden.
Du springst ja gerade mit so einem Galopp durch die ganzen Themen durch. Bevor wir zu den README-MDs kommen, nochmal kurz beim Confluence geblieben oder bei Wiki-basierten Ansätzen geblieben.
Ach so, okay.
Ich hatte letztens nochmal aus Gründen mit jemandem über Fitness gesprochen. Das ist ja sozusagen der Ansatz, Wikis mit Testausführung zu verheiraten. Hast du damit schon mal eine Erfahrung gemacht?
Ja.
Furchtbar. Und das war großartig.
Es war furchtbar. Nein, also das ist schon sehr, sehr lange her.
Müssen wir da mal kurz erklären, was Fitness ist?
Das Fitness ist, ich glaube, auch von irgendwem Bekanntes.
Ward Cunningham.
Ja, nee, ich glaube, wenn noch ich, Bekannteres.
Ja, ich nicht der mein. Ist ja sehr, sehr bekannt.
Ja, nein, aber ich glaube, war das nicht Kent Beck sogar?
Der Kent Beck hat überall bei Testing seine Finger drin.
Ich meine, es war sogar Kent Beck.
Warte kurz. Fasel kurz weiter. Ich habe ja Flugmodus an. Ich kann gar nicht gucken auf dem Handy.
Ach so, nee. Fitness ist ich habe eine Wiki-Syntax und ich kann.
Also erstmal ein Wiki.
Ein Wiki.
Du hast irgendwo ein Wiki hin deployed. Du hast dein Kubernetes-Cluster klar gemacht und hast dann erstmal ein Wiki dahin deployed.
Das ist richtig. Kubernetes-Cluster richtig und Wiki.
Ja.
Und in dem Wiki kann ich quasi Tabellen editieren und kann damit Tests schreiben. Das kann ich jetzt nicht, ich kann das nicht beliebige Tests schreiben, sondern so ähnlich wie bei Cucumber brauche ich auch so Glue-Code. Also ich gebe demjenigen, der die Tests schreibt, gebe ich irgendwie eine Sprache an die Hand, die einem gewissen Meta- und Metamodell folgt. Und damit kann ich dann Tests schreiben.
Ja.
Und kann dann im Wiki auf Play drücken und kann gucken, ob die Tests noch grün sind. Oder eben nicht. Und das ist, glaube ich, so grob die Idee. Ja. Also geht also auch in Richtung BDD so ein bisschen. Das Schöne, der Charme dabei ist, dass ich dem Autor der Tests nicht zumute, sowas wie IDEs, sowas wie Git, sowas wie, also irgendwas zuzumuten, sondern geht davon aus, ne, mit Wikis, also jeder ist ja Wikipedia-Autor, bis auf niemanden.
Ich bin immerhin Wikipedia-Fördermitglied.
Ach so, ich war das auch mal. Nee, weiß ich gar nicht.
Und dann hast du dir gedacht, ach, ich kann das Geld auch einfach verbrennen.
Genau. Ich kann das Geld auch in den Nischio stecken. Ja. Genau. Das heißt, der Fachbereich, der möglicherweise technisch nicht ganz so versiert ist, kann mit dem Wiki so Tests schreiben.
Was ja ganz cool ist, weil das kann ja so Situationen hervorrufen, wie jemand sagt, was passiert denn eigentlich, wenn wir das und das in den Tarifrechner eingeben? Wie reagiert denn der dann?
Genau. Scheitert aber. Also nee, andersrum, ich habe es in einem Projekt mal eingesetzt und da ist das gnadenlos gescheitert. Und ich glaube, das war schon relativ exemplarisch dafür. Es gibt sicherlich Fälle, wo das funktioniert hat. In unserem Fall hat es nicht funktioniert. Darf's raten, warum? Also
wurde nicht benutzt.
Es wurde schon versucht zu benutzen, weil die war schon so ein bisschen gehypt davon. Aber die Techniker mussten den Glue-Code schreiben und das Alphabet dafür schreiben. Und das hat dann nicht gematcht. Also die wussten nicht, was sie schreiben müssen und hat dann nicht funktioniert. Dann gab es Fehlermeldungen, die Fehlermeldungen waren technisch und dann der Entwickler sagt, oh mein Gott, du musst doch hier einen Null-Pointer, musst doch hier, mach einfach nur, musst doch hier die Zahl einfach setzen. Dann, nee, das ist ein String und keine Nummer, das musst doch hier. Und das
weiß doch jeder.
Ja, und das das machst du dann ein, zwei Wochen und dann war das Ding tot, leider.
Ja, verstehe ich. Ich finde die Idee aber vom Ansatz her besser, weil ich glaube, dass es das näher an den Fachbereich ranbringt. Ich glaube, dass die Chance, dass die da die Testscheiben höher ist, als wenn du irgendwie so eine Cucumber-Spec hast, wo du irgendwie einen Texteditor benutzen musst, um die überhaupt zu schreiben.
Ja, das kann sein, wo, ja, kann sein, ja.
Ich, pass auf, jetzt kommt nämlich meine Jahrhundert-Idee mal wieder.
Ja.
Ich habe mir wieder was ausgedacht. Ich habe mich mal wieder so zurückgezogen, habe ein bisschen nachgedacht und wir sind ja unter uns, deshalb kann ich es ja verraten. Ich glaube, was ein Problem bei Cucumber auch ist, ist, dass es sehr disconnected ist wieder vom Code. Es ist halt näher am Kunden oder am Fachbereich dran, aber zu weit weg vom Code. Mhm. Weil als Entwickler, was machst du jetzt? Gehst du jetzt jeden Morgen irgendwie auf die, habe ich jetzt Cucumber, sag ich mal, die Fitness.
Also, ja, du wolltest, ich bereite mich jetzt hier schon auf den Run vor und hab ich schon den Baseballschläger?
Sorry, nochmal von vorne. Also Fitness. Fitness ist ja näher.
Hast du mich gerade Arschloch genannt?
Geile Nishiro, die da stehen. Fitness ist ja näher am Fachbereich oder / Kunden dran und weiter vom Entwickler weg als Cucumber.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das natürlich auch das Problem, dass jetzt wieder weiter vom Code entfernt ist. Das heißt, es ist total schwierig jetzt festzustellen, mit welchem Codestand wurde jetzt gerade dieser Testlauf ausgeführt, wie hängt das irgendwie zusammen. Und deshalb jetzt kommt die große Idee. Wenn man das jetzt geil integriert in eine Plattform wie GitLab oder GitHub hätte, wo quasi der Code schon ist, das CI auch mit eingebunden ist und man jetzt noch dieses Testing-Thema auch noch damit reinbringt.
Also man könnte es ja auch quasi...
Ist das geil? Komm, ist das geil? Das ist geil. Voll die geile Idee. Das ist voll die geniale Idee.
Also wenn du quasi Fitness als GitHub-Page deployst.
Richtig, so ungefähr.
Geil.
Vielleicht jetzt nicht unbedingt Fitness, aber halt diese Idee, das Testing auch als First-Level-Konzept mit in so eine Plattform wie GitHub oder GitHub
reinzubringen. Das ist eine riesen Idee.
Das ist eine geile Idee, oder?
Die sollten uns einfach mal jetzt anstellen.
Das hätte ich vielleicht jetzt einfach nicht sagen sollen, ne?
Also, du meinst hier, sowohl GitHub und GitLab zücken jetzt die Bleistifte. Testen, da haben wir noch nie von gehört. Das ist eine Riesenidee, müssen wir machen.
So, dann machen die das und dann lehnen die sich rück und kassieren.
Ja, das ist... Also,
Aber, ne, das ist doch richtig cool, weil du hast dann wieder diese Verbindung, die du... Das ist ja so bei GitLab so natürlich, dass
Leute,
du hast.
Ihr seht nicht die Gestik.
Ich hab goldene Augen gerade. Ich gestikuliere. Ich pack die großen Gesten aus.
Du hast hier die, wer Liebe lebt, hast du hier, wie war es? Michelle war es, glaube ich. Packst die große Geste aus. Du rennst die Showtreppe runter.
Nee, weil, du hast ja da einfach diese ganzen Integrationsdetails, möchte ich mal nennen. Du hast irgendwie eine Commit-Historie. Mhm. Da siehst du direkt an einem grünen Marker, dass da der CI-Build gelaufen ist. Oder du gehst auf den CI-Build und kannst direkt auf einen Link auf den Commit klicken und wieder zurückspringen. Und dasselbe hättest du dann beim Testing auch. Wie geil wäre das?
Das wäre geil.
Ich bin richtig aufgeregt gerade.
Das wäre geil.
Ich hätte nicht so viel Espresso trinken sollen vorher.
Du hast einen getrunken.
So, jetzt muss ich erstmal wieder runterkommen.
Nee, das klingt gut. Das klingt gut. Ein weiteres Problem beim Fitness, zumindest damals, war Selenium halt.
War mit Selenium? Das habt ihr mit Fitness zusammen benutzt, oder?
Ja, das war, glaube ich, ist, glaube ich, so mehr oder weniger Default, meine ich. Zumindest damals war
das krass. Ich dachte mal, das würde Glucode sein, der irgendwelche Rechenkernlogik ansteuert nur.
Also da war das Selenium. Wow. Also quasi. Also kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Also in unserem Fall war es Selenium und vielleicht ist es jetzt mittlerweile anders.
Das ist doch bestimmt so geil wie immer, wenn man Selenium dann benutzt, oder? Nur, dass man halt Fitness noch dabei hat.
Ja, geil.
Kann ich mir vorstellen.
Ja,
nice.
Ja.
Gut, bevor wir dahin abgebogen sind, hast du das Thema Markdown aufgeworfen.
Ach so, ich habe das Thema ReadmeMD aufgeworfen, aber quasi aus naheliegenden Gründen. Welches Format das ist, ist mir jetzt erstmal relativ egal. Andersrum, ReadmeMD meine ich mit, das ist im GitHub-Universum ist es eine Projektbeschreibung, eine textuelle Projektbeschreibung, wo so ein bisschen drin steht, was macht das Ding, welche Optionen habe ich, bla 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 bla. Dass es jetzt in Markdown geschrieben ist, das könnte auch in ASCII-Doc geschrieben sein, ist mir relativ egal. Das Schöne ist, und das Ding ist mitversioniert. Mhm. Das Ding ist quasi, das ist näher am Code als quasi so eine disconnected Wiki-Seite. Mhm. Und du hast immer noch das Problem damit, dass es möglicherweise niemand dafür interessieren kann, aber das Ding ist trotzdem viel, viel näher dran. Mhm. Und üblicherweise ist es dann, ja, wird zusammen eingecheckt mit den Codeänderungen. Mhm. Das ist dann eher noch eine Sache der Disziplin.
Ja.
Aber ja, sowas finde ich dann eher cool.
Da habe ich einen Punkt zu und die Produktdesigner von GitHub und GitLab hören ja gerade zu. Was ich so ein bisschen unpraktisch an Markdown-Dokumentationen finde, ist, dass du nicht so einfach kommentieren und diskutieren kannst, ehrlich gesagt. Ja, du hast den Pull-Request, wenn sich da was dran ändert, wo du eine bestimmte geänderte Zeile kommentieren kannst. Aber was ich mittlerweile ganz cool finde, ist, wenn wir auf der Arbeit irgendwie größere neue Themen anfangen, dann schreiben wir halt so Google Doc Spezifikationsdokumente, wo ich da angefangen habe, halt bei mir im Team dachte so, ach du meine Güte, hier werden ja voll die krassen Spezifikationen geschrieben, was ist denn hier los? Mittlerweile habe ich aber echt verstanden, dass das für so ein verteiltes Team super hilfreich ist, wenn sich halt jemand hinsetzt, erstmal sich überlegt, okay, was wollen wir eigentlich erreichen? Warum wollen wir das überhaupt machen? Und wie wollen wir das eigentlich machen? Und du kannst dann halt asynchron hingehen und das halt über die ganzen Kommentarfunktionen, die du bei Google Docs hast, entsprechend kommentieren.
Ja. Ja, aber dein Punkt war jetzt?
Also dass diese Kommentar- und Kollaborationsfunktion in Google Doc irgendwie praktischer ist, um an Dokumenten zu arbeiten.
Ist das eher der Punkt Realtime? Oder ist das eher der Punkt, ich kann beliebig in der Dokumentenstruktur kommentieren, ohne jetzt offen, also ich kann ja quasi in GitHub nur auf Commit-Ebene oder nur auf Merge.
Auf Zeilenänderungsebene kannst du quasi nur kommentieren.
Und oder du würdest gerne in jeder Datei
im Repository. Ja so, sagen wir mal, du hast so, jetzt bei uns der Fall, ne? Wir schreiben ein Dokument, wo wir reinschreiben, was wir machen wollen, warum wir das machen wollen, wie wir das machen wollen. So, und dieses Dokument, wenn das ein größeres Thema ist, das lebt über eine längere Zeit, in der wir halt schon anfangen, Teile zu implementieren und dann denkt man immer wieder dran, denkt so, ach, wir müssen ja eigentlich noch an das und das denken. Ich hinterlasse da mal einen Kommentar für den John oder wen auch immer, sagen wir jetzt einfach mal, damit der da, wenn er bei sich in seiner Zeitzone wach wird, eine Notification bekommt, sich diesen Bereich nochmal anguckt und über das Thema nachdenkt.
Ja, verstehe ich.
Das müsste jetzt, wenn wir das als Markdown machen würden, müsste ich irgendwie ein Issue aufmachen oder ich müsste eine künstliche Änderung machen, einfach nur um diese Stelle zu dokumentieren.
Aber das wären dann, also eine Kommentarmöglichkeit auf beliebigen Dokumenten jetzt in GitLab. Was ja eigentlich nicht geht, ja. Ich weiß jetzt nicht, warum die das nicht eingebaut haben. Klingt mal wieder nach einer naheliegenden Idee. Mhm. Falls ihr zuhört, wir nehmen Bierspenden und viel Spaß damit.
Ja. Und was ich bei dieser Google Doc-basierten Lösung noch ganz praktisch finde, ist, dass natürlich bei Google Docs die Suche wahnsinnig gut ist, ehrlich gesagt. Ja. Also bei GitHub habe ich ja endlich auch den Shortcut T kennengelernt, mit dem du nach beliebigen Dateien suchen kannst im GitHub Repository. Einfach nur T drücken, wenn du auf der Repository-Seite bist. Okay. Dann geht so ein Dateilisting auf und du kannst oben halt den Pfad oder einfach nur einen Dateinamen hinschicken und da macht er so ein Fuzzy Find. Ist nicht so ganz perfekt. Ist das
so ähnlich wie FZF?
Ja, so ein bisschen.
In der Läuft FZF bei dir jetzt eigentlich?
Nee, aber FZF ist bei GitHub in die Dateisuche rein deployed.
Ach so, okay.
Das ist ein FZF-Backend.
Ist das irgendwie das FZF-Pod?
Ja, so also ungefähr.
Ja.
Genau, Suche, aber die geht halt nur auf Dateinamen-Ebene. Und bei Google Docs hast du natürlich eine Volltextsuche, was dann wieder praktisch ist.
Was ich gerade überlege, ist, dass du erstmal dein Bier austrinken solltest.
Ja, boah, hast du heute einen Zug drauf, Holger. Was ist los?
Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben, keine Ahnung, die offizielle Grenze ist in 8 Minuten.
Ja, dann ist auch die Monadenminute übrigens.
Das sind 8 Minuten?
Ja, die wurde nach hinten verlegt. Ich habe noch einen letzten Punkt zu dem Thema, habe ich noch.
Ja, ich möchte das Bier kurz aufmachen.
Dann ja, mach das Bier auf und dann ich halte meinen Punkt fest.
Ich halte meinen Punkt nämlich auch fest.
Du hast auch noch einen Punkt.
Einen ganz kleinen Punkt. Okay, der ist wahrscheinlich schnell wegzudiskutieren.
Okay, dann snacken wir den schnell weg, den kleinen Punkt.
Also den 2 Düster, das Dübbel. Es gibt ein kleines 7,5er Bier zum Wachwerden.
Mein Gott, das ist echt ein Kacköffner.
Das ist so ein Kacköffner, ey.
Da muss man mehrfach ansetzen. Das ist, als ob man, weiß ich nicht.
Oh, das riecht aber.
Ach, ui, das ist aber das. Uiuiui, wir trinken hier gerade das Double.
Guck mal, ich habe ein Triple und ein Quadruple wäre noch dabei gewesen. Das habe ich jetzt uns extra nicht
Das ist ich sag mal, dunkel wie eine Cola, würde ich sagen.
Hm, hier ist noch ein bisschen drin gleich.
Ich bin überrascht, dass es so dunkel ist, ehrlich gesagt. Ist ein Double immer so
stoutig? Weiß ich gar nicht, aber oft.
Und das Double ist heute der Endgegner mit 7,3%.
Ja.
Prösterchen. Zum Wohlsage.
Ja.
Ja. Also es riecht jetzt nicht ganz so streng, finde ich, wie so ein typisches dunkles, schwarzes Bier.
Ja. Ist aber, ich bin ja nicht so ein Freund von dunklen Bieren, aber ist mein Favorit heute Abend, weil schmeckt nach am meisten. Also ich fand die, also gut, das ist das Blonde hier, das 4-4-4 Weizenblond ist, war jetzt auch ganz gut. Das Pale Ale war enttäuschend.
Mhm. Also bei dem Pale Ale stimme ich dir zu. Ich muss sagen, dass das Blond mir dann doch am besten gefallen hat,
okay,
weil es diese starke Pfirsichfruchtigkeit hat, die ich da rein interpretiert habe.
Ach so, na gut, okay.
Das hier ist auch okay. Mhm. Ich mag dunkle Biere, wenn die nicht so Knüppel auf dem Kopf sind, und das ist für mich noch so ein Grad der Dunkelbierigkeit, die ich gutheißen
die,
kann.
Die etwas weniger knüppelt.
Ja, genau.
Die knüppelt jetzt die knüppelt jetzt nicht so wie die neue Niera, die heute rausgekommen ist, oder die am Freitag rausgekommen ist.
Oder die neue Ruaja. Oder wie ist die nochmal?
Bitte?
Deine norwegische Black Metal Band mit dem komischen Namen.
Das weiß ich jetzt nicht, welche du meinst, aber die.
Der ist auch egal. Die ich im Wohnzimmer gerade, die er nochmal gesagt hatte.
Du hast mir irgendwann. Du meinst im Gua?
Ja, genau.
Die neue Platte habe ich noch nicht gehört.
Okay.
Also die habe ich aus Gründen noch nicht, also die habe ich nicht, die höre ich ja nicht. Neun Jahre ist großartig.
Ah ja,
gut. Ist großartig. Die haben nach 5 Jahren mal wieder eine neue Platte rausgebracht.
Ach, da fällt mir ein, mein Arbeitskollege war übrigens, der wohnt in Australien bei Brisbane, meine ich. Der hat letztens gesagt, Leute, wir haben mit ihm immer unsere Weekly Meetings, wenn bei uns irgendwie 9 Uhr morgens ist, dann ist bei ihm irgendwie 18 Uhr abends. Und letztens schreibt er so in so einem Nebensatz, ach Leute, können wir das Meeting diese Woche verschieben? Ich bin da auf einem Tool-Konzert.
Oh, geil.
Ich so, okay, ja, können wir machen.
Ja.
Und dann habe ich ihn am nächsten Tag gefragt, wie war's? Und er hat geschrieben, it was a total Red, glaube ich, hat er geschrieben. Da muss ich jetzt erstmal nachgucken. Da stand irgendwie beim Urban Dictionary, das ist noch besser als awesome.
Okay,
sehr gut. Und er hat gesagt, ich soll da auf jeden Fall auf ein Konzert gehen, weil er glaubt, es wird nicht nochmal 15 Jahre dauern, bis die nochmal was machen, sondern die werden einfach nicht nochmal was machen.
Das kann sein, ja.
Und er hat gesagt, ich soll das neue Album mehrmals hören, das wird besser jedes Mal. Es ist so ein Album, wo man sich reinhören muss.
Ja, muss man sich schön hören.
Ja.
Mein Gedanke.
Ja, dein Gedanke.
Holger
macht sich Gedanken.
Ich mache mir Gedanken. Google Docs, wie wäre es, wenn man nicht versucht, GitHub so zu machen wie Google Docs, sondern versucht, in Google Docs zu programmieren? Andersrum.
Oh. Das wäre ja ziemlich geil.
Weil du hast ja in Google Doc hast ja schon sowas, du hast ja Versionierung schon drin. Mhm. Du hast so diese Live-Kollaborationsmöglichkeit, das wäre schon, weil sowas, wenn ich jetzt darüber nachdenke, sowas gibt's ja auch schon. Es gibt ja auch schon diese.
Gitpod gibt's.
Gitpod zum Beispiel, ja.
Das muss ich sagen, ist eine ziemlich geile Idee. Einmal kurz für die Leute da draußen, die es vielleicht noch nicht sich, nicht kennen irgendwie oder so. Ich habe da jetzt auch erst vor kurzem von gehört.
Da gibt's auch noch mehr irgendwie, aber, ja.
Die Idee ist, dass du zu jedem GitHub-Repository, glaube ich, wie das im Detail funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber du bekommst eine Online-IDE, wo du, glaube ich, selber als Repository-Owner festlegen kannst, wie die konfiguriert ist. Das heißt, du hast so eine One-Click, ich habe in meinem Browser eine komplette IDE und kann anfangen zu entwickeln, Geschichte. Und das ist natürlich noch mal einen Schritt weiter als das, also ich sag mal so 10 Jahre zurück. Du musstest erstmal den Confluence-Artikel lesen, um zu gucken, wie du deinen Rechner installieren musst, damit du mit dem Programmieren anfangen kannst.
Ja.
So, dann ging es weiter mit, okay, wir müssen Dinge automatisieren. Es gab dann irgendwie den Ansatz, dass man irgendwelche Skripte hat, die einem die Umgebung aufsetzen. Build-Tools, alles Mögliche, keine Ahnung. Und das ist eigentlich noch ein Schritt weiter. Ich muss noch nicht meine Entwicklungsumgebung auf meinem Rechner. Ich brauche gar keine Tools, sondern ich brauche nur noch einen Browser, um zu programmieren.
Ja, nee, sowas ist. Ich bin noch nicht davon überzeugt, ob zum jetzigen Zeitpunkt Online-IDEs mich zufriedenstellen würden, aber ich glaube, es ist fast alternativlos.
Es gibt da verschiedene, verschiedene Ansätze bereits. Ne? Es gibt dieses Gitpod, was scheinbar auch irgendwie mit Docker-Containern funktioniert. Ja, da werden irgendwelche Sachen irgendwo hin, natürlich auf Kubernetes deployed, wohin sonst. Und ich glaube aber auch, dass es von Eclipse auch einen ähnlichen Ansatz gibt. Weißt du, wie die heißt, die Cloud-IDE, die die da haben?
Weiß nicht mehr, aber habe ich von Eclipse das auch gesehen, ja. Also es gibt ja also Orion, kann das sein?
Heißt die Orion? Ich weiß es nicht.
Nee, es gab mal, also es gab zumindest mal eine Online-IDE von Eclipse namens Orion. Keine Ahnung, das vielleicht heißt jetzt mittlerweile anders. Ich bin nicht mehr so im Eclipse-Umfeld unterwegs. Ja, und da gab es auch so eine Hosted-Lösung.
Holger, Blick in die Glaskugel. In 5 Jahren haben wir alle Online-IDEs.
Ich glaube fast schon, ja. Ich glaube, in 5 Jahren weiß ich nicht. 5 Jahre ist dann doch nicht so lang, aber ich glaube schon.
Man muss ja sagen, da machen wir gerade wieder ein Fass auf. Also IDEs sind ja schon, sag ich mal, Heavyweight-Tools, ne? Wenn ich mein IntelliJ laufen habe, dann werden auch gerne mal alle 12 CPUs benutzt, um einen Index zu bilden.
Ja, aber guck an, du hast auch sowas, hättest du mal gedacht, dass Office eine Cloud-Lösung wird und quasi Office 365 jetzt quasi. Quasi, du kannst jetzt Office 365, soweit ich weiß, unter Linux ausführen. Und einfach, es funktioniert einfach. Und IntelliJ quasi, das dürfte ja quasi auch JetBrains entgegenkommen. Updates sind kein Problem mehr.
Richtig, Updates sind kein Problem mehr. Sie machen gerade ihr JetBrains Spaces oder was natürlich irgendwie ein logischer Schritt ist, weil Spaces ist ja irgendwie eine Kombination von allem, was sie so irgendwie haben, Upsource und TeamCity und noch anderen Sachen. Warum nicht auch IntelliJ damit reinbauen? Und das Ganze noch in Kotlin bauen, das ist ja dann sowieso geil, ist der erste Punkt, der mir dazu einfällt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dann habe ich natürlich hinter den mega Kubernetes-Cluster, der einfach die ganzen Berechnungen und alles für mich macht. Und dann ist ja der Schritt zu AI-Powered Programming, ist ja
Den hast du jetzt schon. Die gibt es ja schon länger.
Ja, da habe ich auch irgendwie was gehört, dass es irgendwie in Eclipse gibt es jetzt irgendwie AI-powered Code Completion, irgendwas. So,
den gibt's schon länger, das ist cool. Und
8 von 10 Entwicklern würden jetzt das Folgende schreiben.
Und es gibt in IntelliJ gibt es ein Feature, Leute, die, also bei Commits, wenn Leute, die folgende Dateien geändert haben, haben auch folgende Dateien geändert. Was ich auch sehr geil finde.
So nach dem Motto, ach, vergiss aber mal nicht, das hier noch zu machen.
Genau.
Interessant. Wo kann man das einstellen? Das habe ich noch nie gesehen.
Ja, ich weiß nicht, du müsstest das. Vielleicht funktioniert das eher bei Open Source Projekten. Ich habe das nur bei mir mal aufpoppen sehen.
Oder ist das vielleicht ein Enterprise-Feature? Weil ich habe nicht die
Ultimate Edition. Das mag ein Enterprise-Feature
sein. Ich benutze die CE-Edition.
Ja. Nee, aber da, also das geht ja quasi Richtung versioniere alles. Dann sind wir ja fast bei Smalltalk wieder. Da sind wir fast bei Smalltalk wieder. Mit wem habe ich denn jetzt letztens über Smalltalk geredet? Ich weiß es nicht mehr. Also bei Smalltalk hast du ja quasi so die Idee, dass du deine komplette Anwendung versionieren kannst. Also inklusive deine Anwendung hat eine Datenbank und die kannst du komplett versionieren.
Ja.
Und naja.
Wir wissen ja, dass bei Smalltalk immer schon alles besser war.
Das ist richtig. Inject.
Darf ich mein kleines Pünktchen auch noch bringen, was ich noch hatte?
Ja, vielleicht, ja.
Das ist jetzt aber wieder so ein bisschen, geht jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung. Und zwar wollte ich nochmal zurück zur Code-Dokumentation. Zurück zum Thema. Braucht man wirklich viel Code-Dokumentation oder sollte sich der Code nicht lieber selber dokumentieren?
Oh, das ist aber kein kleiner Punkt.
Wie ist da die Auto-WTFM-Meinung, die offizielle?
Also ich bin der Meinung, ich tendiere eher zum Punkt, Codes müsste ich selber dokumentieren.
Ach, du bist also einer, der nie Dokumentation schreibt.
Genau.
Das sind ja die liebsten Entwickler.
Genau.
Die immer da nur so einen Haufen Code hinterlassen, den keiner mehr versteht.
Genau, ja. Also ich bin ja ein Freund von sprechenden Methodennamen. Das ist vielleicht eine naive Ansicht, aber
sprechende Methodennamen ist auch wieder was man diskutieren kann. Zum Beispiel gibt es ja die Verfechter der Methodennamen, wo Methodenname plus übergebener Parameter einen Satz ergibt. Zum Beispiel calculate fees for und dann ist.
Finde ich nicht schlecht, aber da bin ich jetzt nicht so dogmatisch unterwegs. Aber gut, ich bin, glaube ich, eher so auf dem Standpunkt, so als Testmensch, wenn sich diese kleine Methode oder wenn sich Methode gut testen lässt, ist es.
Methödchen?
Wenn sich das Methödchen gut testen lässt, dann ist es gut. Dann ist die okay, ist genug.
Okay.
Dann, weiß nicht. Also für mich ist das so ein, das, was wir am Anfang hatten, da schließt sich der Kreis.
Ja.
Halt so eine ewig lange Methode, die verschiedene Abstraktionslevel durchbricht, ist dann vielleicht nicht so gut, aber ja, keine Ahnung, wenn sich die große Methode aus vielen kleinen Methoden zusammensetzt, um jetzt irgendeinen Allgemeinplatz rauszuhauen, ist das für mich schon besser und nicht, da bedarf es nicht so wahnsinnig viel Dokumentation.
Ja. Wobei ich auch schon mal die Kritik gehört habe, jetzt was vor allen Dingen objektorientierten Code angeht, dass dieses Aufteilen, also erstmal das testbar machen und das Aufteilen in viele testbare Objekte teilweise es Leuten erschwert, nachzuvollziehen, was passiert.
Das kann ich auch nachvollziehen. Da kenne ich keine Regel, aber das ist ein Fingerspitzengefühl. Ich war mal im Projekt, wo das jemand komplett übertrieben hat, der hat nur Einzeiler gehabt. Mhm. Und die Einzeiler, die haben weder zu dem nächsten delegiert und zu dem nächsten delegiert. Und das sah alles total sophisticated aus, weil das sah aufgeräumt aus. Mhm. Aber du hattest irgendwie Call-Chains, die waren ewig lang. Mhm. Ja, keine Ahnung. Aber kann ich nachvollziehen, den Punkt. Das ist ein Trade-off, den du hast. Aber aber begründet für mich trotzdem nicht irgendwie die 200-Zeilen-Methode.
Ja.
Das, weiß nicht. Ja.
Na gut.
Ja, oder was war so deine Meinung?
Ich glaube, da sind wir wieder zwei Stühle einer Meinung, ehrlich gesagt.
Ich finde 200-Zeilen-Methoden gut. Weil 200 ist eine schöne Zahl und irgendwie, man hat ja auch große Bildschirme.
Richtig, je größer der Bildschirm, desto mehr Code darf in einer Methode stehen, würde ich sagen.
Ich denke auch, ja.
Nee, also ich versuche das eigentlich auch immer relativ klein zu halten, muss ich sagen. Und versuche das im Prinzip auch so zu machen, dass man, wenn man sich die Methode von oben nach unten durchliest, man jetzt irgendwie weiß, was da passiert irgendwie. Mhm. Und manchmal treibe ich es da sehr weit, dass ich da am Ende noch zwei Methoden stehen habe. Zum Beispiel, keine Ahnung, generate irgendwas und das Ergebnis wird dann in write sowieso reingegeben. Mhm. Und manchmal sind es halt mehr Schritte, die passieren. Kommt immer darauf an, was das auch für ein Objekt ist, was das macht. Ist das jetzt so ein Objekt, was irgendwie eher so eine Choreografie steuert von anderen Objekten? Oder ist das jetzt ein Objekt, was irgendwie eine Berechnung durchführt? Dann sieht die Methode irgendwie vielleicht anders aus. It depends.
Ja.
Tja. Das war jetzt mal wieder ein Wort zum Sonntag von uns beiden hier. Ne?
Ja, hammert dann.
Ich glaube, das war die allumfassende Dokumentationsfolge von AutoWeird FM, die hier jetzt gerade in den offiziellen Kanon eingeht. Wir haben heute wieder richtig, richtig Themen erarbeitet, wir haben uns richtig abgearbeitet, wir haben Visionen aufgestellt, wir haben gesagt, wo es mit GitLab und GitHub hin soll, wir haben gesagt, wie wir in 5 Jahren arbeiten werden. Wer heute nicht wünscht, dass glücklich ist, weiß ich auch nicht.
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Bist du zufrieden denn mit dem, was wir erarbeitet haben? Hast du noch einen Klebezettel?
Ich habe meine Haken halt abgehakt, ehrlich gesagt.
Dann können wir jetzt mit dem eigentlichen Thema anfangen.
Genau, lass uns doch, worüber wollten wir nochmal sprechen?
Ja.
Nein, ich würde sagen, du darfst jetzt hier die neue offizielle AutoWeird FM Abmoderation machen.
Ich war gerade kurz gestresst.
Das musst du nochmal kurz.
Muss ich das machen?
Richtig, das musst du machen und dann sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen und hören wir uns beim nächsten Mal.
Ja, was haltet ihr denn von Dokumentation? Läuft das bei euch anders? Läuft das bei euch genauso? Habt ihr ähnliche Visionen? Denkt ihr, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen? Oder schreibt es uns bei Twitter oder in den Kommentaren. Das würde uns sehr freuen. Und wir hoffen, ihr habt eine großartige Woche.
Ja.
Und schönen Gruß an James Hoffman.
Schönen Gruß an James Hoffman und kauft euch eine Niche Zero. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Wir nehmen hier schon auf. Mhm. Ich muss da gerade mal zur Eröffnung hier der Testaufnahme dir die Frage stellen, wie es eigentlich sein kann, dass bei dir auf dem WC eine Ausgabe des, ich glaube, außer Frage stehend besten deutschen IT-Magazins liegt, die noch nicht mal ausgepackt ist.
Auf dem Klo?
Ja, also auf dem Zeitschriftenstapel neben dem Klo.
Ist das so? Ich bin irritiert.
Und da war das Qualitäts-Headline-Thema bimodale IT für die SAP-Welt. Das ist doch ein Thema, da würde ich doch sofort, wie dem Zalando-Boten, würde ich das aus der Hand reißen und anfangen zu schreien.
Ich weiß es gerade nicht, da liegt relativ viel. Und ich glaube, ich muss mich wieder leiser machen hier.
Mach dich mal leiser, Holger.
Ich bin jetzt schon in der Voraufnahme unter Druck, weil ich weiß, dass du einfach diesen Kack veröffentlichen wirst. Und genau auch dieses hier veröffentlicht, das finde ich jetzt alles nicht so gut. Aber ich bin viel, guck mal, ich bin zu laut, weil ich bin zu laut.
Keine Ahnung.
Weiß ich nicht.
Ich bin da ganz, ganz gut angemessen. Ich kann das auch nicht veröffentlichen, Holger. Wenn du dich da nicht gut mitfühlst, dann...
Nee, so ist gut.
Ich veröffentliche das dann
nicht. Doch, und auch das wirst du nicht tun. Aber mir ist ein bisschen warm jetzt auch.
Wenn man jetzt mal lächeln sehen könnte, ne?
Ja. Genauso ist das, du hast genau das gleiche Lächeln wie seinerzeit bei diesem Alien-Spiel.
Ach komm, die Leute, die freuen sich doch.
Ja, du hast gesagt, ja, das Raumschiff fliegt zur Erde. Das war genauso. Ja. Ja, sagst du mal was Lautes?
Ich sag was normal Lautes. So. Ich bin ja eher einer von der Rückenstelle. Ich glaube, ich muss meine Mütze abnehmen. Auch.
Ja, und ich muss mal hier meine Pulli ausziehen.
Jetzt wird hier richtig blank gezogen, ey, meine Güte.
Eieiei, so, jetzt ist doch viel angenehmer. Jetzt habe ich doch hier mein Metal-Shirt angezogen.
Ja, es ist ein überraschend metalfreies T-Shirt, was du da anhast.
Ja.
T-Shirt bringt mich wieder zu dem Thema Autobild FM Spreadshirt Shop. Das wollten wir irgendwann angehen.
Das wollte ich irgendwann mal angehen, ja.
Ja, das wollten wir zusammen angehen. Ich habe ein paar coole Ideen.
Ach so, ja, okay.
Wie sieht's denn bei dir aus? Ich hatte ja angedeutet, dass ich eventuell am Samstag hier zu einem kleinen Stelldichein vorbeikommen könnte.
Ja, das weiß ich noch nicht.
Oder was steht da? Hast du schon Programm am Samstag?
Nee, das ist eingeplant, aber war nicht am Freitag irgendwas? Am Donnerstag war auch irgendwas, habe ich gehört.
Und Donnerstag war ich jetzt erstmal, hatte ich jetzt den Simon wegen Rahmenessen gefragt und dann...
Auch das wollen wir jetzt irgendwie,
Sagen, Rahmen ist der erste Gedanke, der zweite Gedanke ist, da muss der Heuer noch mitkommen.
Achso, na gut, das ist richtig. Sind wir zufrieden?
Ich glaube schon.